Generation Therapy. Der Safe Space Podcast für alle, die sich für eine Therapie interessieren, eine machen oder sich über ihre vergangenen Erfahrungen austauschen wollen.
Hallo Sarah.
Hallo Lina.
Schön, dass du heute bei mir bist.
Ja, ich freue mich.
Wie geht's dir denn?
Gut, ich bin jetzt doch ein bisschen aufgeregt, weil ich gleich noch nie im generellen Mikro gesprochen habe. Ja.
Ja.
Aber ich freue mich auch.
Das freut mich, dass du hergefunden hast. Das ist ja immer so ein bisschen so eine Tortur. Genau. Wo wollen wir denn anfangen heute bei dir? Vielleicht erstmal mit dem Powersong, oder?
Mit was?
Mit deinem Powersong.
Mit meinem Powersong, genau. Ich habe lange überlegt, aber jetzt einer, der mich zuletzt begleitet, weil ich sage generell zwei, der mich zuletzt begleitet, ist You'll Be Okay von Kofi Stone. Finde ich super. Schicke ich auch gern FreundInnen.
Kenne ich gar nicht irgendwie.
Na, das ist gut, musst du dir anhören.
Ja.
Ist schön.
Aber was generell, ist das für so eine Musikrichtung?
Boah, der macht ja schon eher Hip-Hop, aber es ist ja so sehr, sehr entspannt, sehr, sehr schön. Kofi Stone, super.
Okay.
Genau, und dann Millionaire von Kellis. Hm. Ich habe jetzt mal reingeguckt, was ich so die letzten Jahre, was immer bei meinen Top-Songs.
Ja, Millionär finde ich auch super. Na,
genau.
Ja. Mega, und mir fällt gerade auf, ich habe mir heute auch gar keinen überlegt. Aber es ist voll in Ordnung, weil du hast ja gerade zwei gesagt. Das passt.
Du packst ja eh in die Playlist.
Ich könnte jetzt noch mal schnell brainstormen.
Was hast du denn heute früh gehört?
Heute früh habe ich gar nichts gehört, tatsächlich. Fällt mir gerade ein. Doch, ich habe gestern Odile gehört, Free Me.
Mm, das kann ich zum Beispiel nicht.
Ja, geht in so eine Soul-Afrobeat-Richtung. Mhm. Erinnert mich auch an so eine frühere alte Band Subtract. Kennst du die?
Ich habe zufällig heute früh Wildfire gehört.
Siehst du, kleiner Mensch. Das sollte so sein. Nee, aber so vom die Stimme irgendwie teilweise und so vom Stil erinnert es mich. Und irgendwie gibt der mir voll gute Laune. Ist eigentlich eher so ein bisschen chilliger und vielleicht auch, ich weiß gar nicht, vielleicht auch ein bisschen emotional. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht auf den Text gehört. Ich habe mir das Lied das erste Mal gestern angehört. Aber irgendwie hat er mir gute Laune gegeben, weil gestern Statistik 8 Stunden hatte und danach war ich so, ich brauche jetzt gute Musik.
8 Stunden Statistik, ja. Verstehe ich. Ja, dann hört ihr You'll Be Okay an, generell.
Ja.
Down.
Ja. Okay, wollen wir einfach direkt mal starten mit deiner Geschichte?
Gerne.
wir haben uns ja vor, keine Ahnung, wann war es, im Mai oder so. Also dazu muss ich sagen, Sarah und ich kennen uns auch schon vor lange. Aber wir sind jetzt auch noch gar nicht so eng befreundet, würde ich sagen. Nee. Genau, es ist jetzt nicht, dass man sich regelmäßig trifft oder so. Aber wenn wir uns treffen, haben wir mal gute Gespräche. Und im Mai haben wir uns auf dem Geburtstag von Vanessa tatsächlich getroffen wieder. Ne? Die war ja auch schon hier im Podcast. Und da hast du mir ganz offen von deiner Geschichte oder zum Teil von deiner Geschichte erzählt. Und ich war sofort so, hey, komm mal vorbei bei mir. Und genau, deswegen würde ich sagen, wir fangen da mal an. Und vielleicht fängst du mal ganz von vorne an. Genau, wie das bei dir so begonnen hat mit deiner mentalen Gesundheit, dass dir das aufgefallen ist und ja, auch erste Schritte.
Genau, also mentale Gesundheit, ich glaube, genau, also ich weiß gar nicht, wie ich richtig anfangen soll, aber ich war mit, ich glaube, ich habe so ungefähr mit 25 das erste Mal aktiv nach Therapie gesucht, nachdem ich mich mit einem guten Freund im Urlaub mega gestritten habe, weil ich mich super daneben, benommen habe und das war, glaube ich, das erste Mal, dass jemand so richtig, also jemand aus meinem Freundeskreis so richtig, richtig sauer und genervt war von mir. Und da fing dann meine lange Odyssee der Suche an, sage ich mal. Aber generell, glaube ich, war mir nur davor einfach gar nicht so bewusst, dass es mir schlecht geht, weil ich immer eher halt trotzdem auch Sachen ja irgendwie immer gut hinbekommen habe oder stabilen Freundeskreis hatte und so weiter. Genau, und dann am meisten hat es sich halt, weil ich glaube, das war dann halt ein Urlaub, der war gar nicht mal so frisch, aber halt in der Zeit nach meinem ersten so richtigen Herzschmerz. Und ja, nachdem ich tatsächlich eine Beziehung schon eher gegen die Wand gefahren habe, aufgrund von Problemen. Und genau, dann habe ich damals, glaube ich, auch über die 116, 117, oder ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich habe auf jeden Fall irgendwie darüber halt diese Erstgesprächstermine vereinbart und war dann damals schon bei echt vielen Erstgesprächen, die zum Teil echt schrecklich waren. Also ich kann mich noch erinnern, ich hatte eine Therapeutin vor mir sitzen, die halt immer wieder nur betont hat, oh Gott, das ist ja schrecklich. Das hört sich ja schrecklich an und es hat mich so verunsichert.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen.
Das ist ja nicht so schlimm. Ich frage mich auch, wieso ich gar nicht damals aufgegeben habe. Und ich glaube, ich habe sogar aufgegeben. Und dann irgendwie über Ecken, also hat mich dann irgendwann mal ein Jahr später eine Nummer angerufen und meinte, hey, sie waren damals bei einem Erstgespräch da, ich hätte jetzt jemanden, der eventuell
Also du hast es dann auch so über 116, 117 gemacht und dann, weil ich war gerade so, warst du dann auf einer Warteliste von
Therapeuten? Genau, ich glaube, ich war dann sogar auf Wartelisten und ich glaube, die eine meinte irgendwie, dass sie mich nicht behandeln könnte, weil ich habe damals auch noch regelmäßig gekifft.
Okay.
Und sie meinte, mit Drogenkonsum geht es dann sowieso nicht. Mhm. Und damals war ich auch nicht bereit, mit Kiffen aufzuhören, glaube ich. Genau. Und deswegen meinte sie aber, weil halt eben ich kiffe, kann sie mich nicht behandeln. Und ich weiß gar nicht, wie viele Erstgespräche. Ich hatte bestimmt so 5, aber es war nirgendwo ein richtiges Match. Und dann hat mich halt so ein Jahr später eben, ich weiß gar nicht, ob die das dann war. Es war einfach eine fremde Nummer, hat mich angerufen und meinte, sie hat einen Kollegen, der bei dem wird eine Gruppentherapie frei.
Ah, okay.
Genau. Und das war dann auch mein späterer Therapeut.
Mhm. Also, du bist dann erst zur Gruppentherapie?
Genau, also ich habe es versucht. Mhm. Ich war auch bei der Gruppentherapie, ich glaube so 5, 6 Mal. Dann auch, also das hat auch der spätere, also die Gruppe hat der mein späterer Therapeut, der spätere Analytiker auch geleitet. Und genau, ich war in der Gruppe, ich fand die Gruppe schrecklich, also wirklich ganz, ganz schlimm. Ich glaub,
wegen
ich
den Leuten da, oder weil?
Genau, also es waren halt fast nur Männer.
Oh,
ich glaube tatsächlich, ja. Es waren nur Männer und die waren auch alle damals, also ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich muss ja so 25 gewesen sein, 26 vielleicht, eher 25. Und ja, und die waren alle halt so eher 40, 50.
Wow.
Und es gab eine Frau, die war aber tatsächlich auch schon ein bisschen älter. Und ich hatte mich halt in dieser Runde ganz, ganz unwohl gefühlt. Also ich bin ja eigentlich gar nicht mal so ein ruhiger Mensch. Und ich bin da wirklich jedes Mal hingegangen mit dem Vorsatz, diesmal sagst du was.
Mhm.
Diesmal sagst du was. Und ich habe kein einziges Mal irgendwie ein Wort rausgekriegt. Weil es gab, ich weiß auch noch, es gab damals einen, der halt auch immer nur von sich gesprochen hat und auch gar nicht so viel Freiraum irgendwem anders gegeben hat. Und dann jedes Mal, wenn mein Therapeut gefragt hat, ja, möchten Sie denn mal was dazu sagen? War ich nur so, ne, hab keine Meinung.
Ja.
Weil das war da irgendwie, also es hat einfach nicht funktioniert für mich.
Das war irgendwie. Ja, das kann ich mir irgendwie voll vorstellen. Also erstens, wenn da eine Person ist, die auch so voll den Raum einnimmt, eigentlich ist es ja auch so ein, oder könnte ich mir vorstellen, die Aufgabe von einem Therapeuten dann da auch zu sagen, okay, jeder hat halt irgendwie 10 Minuten, also das ist wahrscheinlich ein bisschen eng, aber genau so das zu leiten, dass da auch mal eine Person, die Raum einnimmt, darauf aufmerksam gemacht wird und ein bisschen ruhiger sich zurücknimmt. Und ich kann es voll verstehen, dass vor allem, wenn es halt auch voll um das intime Thema geht und dann sind es auch irgendwie ältere Leute vielleicht, die natürlich ganz andere Erfahrungen auch als du gemacht haben, schon mehr Erfahrungen aus einer anderen Generation kommen, kann ich mir voll vorstellen, dass das irgendwie einfach, ja, viel war. Ja,
ja, und generell ungewohnt. Hatte ich da auch dann immer so ein schlechtes Gewissen. Also einerseits hätte das mir also schon mal eine Red Flag sein können, meinen Therapeuten betreffend, dass die Gruppe halt auch gar nicht so richtig gut angeleitet wurde. Aber ich hatte halt einfach keinen Vergleich auch.
Ja.
Und die zweite Sache war halt, ich fand halt auch die Geschichten von den anderen halt so schrecklich immer. Damals, dass ich dachte so, boah, jetzt mit meinen kleinen Problemen so im Verhältnis dazu, hätte ich mich halt super schlecht gefühlt,
ja,
da mir irgendwie auch den Raum zu nehmen, glaube ich.
Okay, also ich hoffe, da hast du mittlerweile gelernt, dass egal wie deine Probleme sind, ist ja egal, wie es von außen wirkt, ne? Aber also ich stelle mir das irgendwie auch krass vor, dann so andere Geschichten nochmal von anderen zu hören. Das kann ja irgendwie auch voll für einen selber eine Belastung sein irgendwie.
Ja.
Gab es da irgendeinen Schwerpunkt, also so Richtung Diagnose oder?
Nicht wirklich, weil das war ja Analyse und Analytiker diagnostizieren ja eigentlich auch nicht.
Ich wusste gar nicht, dass es eine analytische
Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob das dann tiefenpsychologisch war, aber ich hatte ja auf jeden Fall keine Diagnose bis zu dem Zeitpunkt. Generell, meine ganze Zeit über in der Analyse habe ich keine Diagnose bekommen.
Das ist aber interessant, weil eigentlich braucht man für die Krankenkasse eine Diagnose.
Ja, ich glaube, er hatte halt rezidivierende Depressionen aufgeschrieben.
Mhm. Ja, okay, so gängig halt, wie es
viele Anpassungsstörung.
Ja, ja.
Ja, genau, nee, also ich hatte dann auch mit ihm irgendwann zwischenzeitlich über Diagnosen gesprochen und da kam dann immer nur die Rückfrage, wieso ich das denn bräuchte, was es mir dann bringen würde.
Mhm. Ja. Ja, und aber ich meine, es kann ja auch sein, dass du vielleicht auch einfach keine Gruppentherapie.
Genau, nee, das war dann später schon bei ihm. Also ich hatte ihm dann gesagt, das mit der Gruppentherapie, das funktioniert nicht. Ich habe es 1,5 Monate lang versucht. Geht nicht, keine Ahnung. Und dann hatte er tatsächlich aber trotzdem dann auch ein bisschen später dann auch einen Platz für mich in der Analyse.
Oh, okay.
Genau, das heißt, da habe ich dann halt auch, also fast direkt im Anschluss dann bei ihm eine Analyse begonnen. Mhm. Bin allerdings auch nicht so 2-3 Mal die Woche hingegangen, sondern wirklich immer nur einmal. Ich weiß auch nicht, wer 3-mal die Woche
ich Zeit hat. Ja gut, ich habe es halt bewusst entschieden. Ja, ja. Ja. Also klar, das ist immer, verstehe ich, also die Person, die davor war im Podcast, die hat auch erzählt, für sie war das extrem viel, das 3-mal die Woche zu machen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Privileg, was ich zum Beispiel mir rausgenommen habe. Ich war dann auch arbeitslos, also nicht alle 3 Jahre, aber ich war halt größtenteils arbeitslos und habe nebenbei halt kleine Jobs gemacht und studiert, ne? Und habe halt gesagt, aber Therapie ist an erster Stelle. Das ist aber ein Privileg, das können auch nicht alle so. Und deswegen ist es auch voll nachvollziehbar, wenn man das natürlich nicht hinkriegt. Aber hattest du das Gefühl, einmal die Woche war dann zu wenig im Endeffekt, oder?
Nee, also ich finde am Anfang, wie gesagt, hat mir generell die Analyse sehr gut getan, auch wenn ich das mit dem Liegen super komisch fand. Ich glaube, für mich persönlich ist es, glaube ich, doch besser, jemanden in die Augen schauen zu können, weil irgendwie bin ich dann, glaube ich, auch mir selbst gegenüber ehrlicher. Weißt du, dieses Spiegeln, glaube ich, vielleicht auch brauche.
Das heißt, du für dich ist es so wichtig, so Mimik, Gestik zu sehen, um irgendwie das so einzuordnen oder
genau, also, um, glaube ich, auch für mich selber einzuordnen oder so, wenn ich so Fragezeichen im Gesicht von irgendwem anders sehe und denke so, okay, keine Ahnung, vielleicht super verwirrend, wie ich das gerade formuliert habe, wie kann ich es denn besser formulieren? Ich glaube, dass so Spiegeln für mich therapeutisch sehr wichtig ist.
Ja, ja, ich, also, weil ich frage mich, also erstmal frage ich mich überhaupt, ob ein Therapeut, eine Therapeutin da so sitzen würde und man würde so sehen, Fragezeichen, oh Gott, was erzählt, so Augenrollen und so, ne?
Nee, aber, so meine ich das gar nicht, es sind ja eher so kleinere mimische Sachen.
Ja.
Ja, oder allein dieses so zugewandte Gesicht, meine jetzige Verhaltenstherapeutin ist halt so sehr, weiß nicht, die hat irgendwie so einen offenen, zugewandten Charakter und das ist irgendwie ganz angenehm, so, da kann ich mich ganz anders öffnen, aber die ist halt auch eine Frau.
Ja.
Ja.
Ja, genau, also für mich wäre das, glaube ich, also jetzt könnte ich es mir mittlerweile auch vorstellen, aber damals wäre das, glaube ich, zu viel gewesen für mich, eine Person zu sehen, weil mich das krass verunsichert hätte, so irgendwie zu sehen oder auch irgendwie alleine irgendwas aufzuschreiben oder weiß ich nicht, das hätte mich, glaube ich, komplett durcheinander gebracht. Aber es ist ja voll personenabhängig.
Ja, ich glaube halt auch, dass ich einfach so ein bisschen diese Abwehrhaltung gegenüber der Analyse entwickelt hatte. Einfach dadurch, dass ich, weil, also es ging dann halt so weiter. Ich habe dann nach der Gruppentherapie dann bei ihm die Analyse weitergemacht. Und eine Zeit lang fand ich, war es ganz gut, weil es vielleicht doch ganz gut war, mal so ein bisschen in der Vergangenheit rumzustochern oder auch mal wirklich so diese ganze Kindheit durchzukauen. Mhm. Auch für mich selber, weil man ja vieles doch auch einfach vergisst oder gar nicht irgendwie
so griffparat
in Verbindung bringt.
Verbindung, griffparat, genau, ja, voll.
Genau, und dafür finde ich, also muss ich sagen, war es schon ziemlich gut. Allerdings, irgendwann hatte ich halt das Gefühl, okay, wir kommen jetzt hier an einem Punkt nicht mehr weiter. Und dann hatte ich auch immer wieder das Gefühl, dass ich das angesprochen habe. Aber da habe ich mich dann nicht so richtig ernst genommen gefühlt. Und dann hatte ich tatsächlich auch mal mit einem Bekannten gesprochen, der damals auch Psychologie studiert hat. Und der meinte, also von Weitem klingt das ein bisschen so, als hätte dein Therapeut gar nicht mal so richtig Bock, phasenweise. Ich glaube, der hat auch manchmal in den Sitzungen gegessen.
Was?
Ich glaube, ja. Ja.
Oh, krass.
Genau. Und
aber inwiefern hast du dich nicht ernst genommen gefühlt?
Na, es gab auf jeden Fall so ein paar Situationen, wo ich ihm von Sachen erzählt habe. Da ging es dann meistens eher um dieses, ja, so Mann-Frau-Ding, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwann voll ewig, ja, stand ich am Kotti, war leicht angetrunken und habe auf dem Uber oder so gewartet oder Taxi, ich weiß gar nicht mehr. Und dann ist neben mir ein Typ angehalten auf dem Fahrrad und wollte mir eine Frage stellen. Dann war ich halt so, ja, okay, keine Ahnung, vielleicht braucht er Hilfe beim Weg. Und dann ist er so super nah gekommen und hat mich einfach random geküsst. Und ich war total überfordert, habe ihn weggestoßen, dann kam mein Uber, bin ins Uber, hab dann meinem Therapeuten davon erzählt und sein einziger Kommentar dazu war halt so, ja, vielleicht sind sie ja auch einfach manchmal zu nett zu Männern. Und ich dachte so, wow.
Oh.
Wow.
Oh,
genau. Ja, und
krass.
Und genau, und dann hatte ich ja dieses einschneidende Erlebnis damals, bei meinem Nachbarn hat es gebrannt, aber ich wurde auch aus dem Feuer evakuiert. Und danach habe ich halt irgendwann mal, also ich glaube ein, zwei Monate danach, habe ich angefangen, Panikattacken zu bekommen. Ich dachte erstmal, ich habe was mit dem Herzen, denken wahrscheinlich ganz viele Leute. Mhm. Bin dann zu meinem Hausarzt gegangen, der hat ein EKG gemacht und meinte, mit dem Herzen ist alles super, alles wunderbar, sie sind kerngesund. Stehen sie unter großem Stress, haben sie extrem viel Druck und dann habe ich das erzählt und er meinte, ja gut, sie haben halt Panikattacken und ich war so, ja, ergibt Sinn.
Mhm.
Und dann hatte ich das halt auch, genau, dann habe ich damit sogar den Therapeuten noch angerufen und auch davon erzählt und das hatten wir halt auch nie so richtig behandelt.
Okay, also du warst da noch in der Analyse, als das passiert ist schon.
Genau.
Wie haben sich die Panikattacken bei dir außerhalb des Herzthemas bemerkbar gemacht?
Ja, halt einfach dieses, das Gefühl einfach, ich sterbe, aber ich weiß auch nicht so richtig, was passiert und mir bleibt die Luft zum Atmen weg.
Und so Schwindel und...
Genau, aber so schlimm wie da, also direkt nach dem Brand, es war halt, glaube ich, einfach akut, gute Belastungssituation,
ja. Danach
hatte ich das dann auch nicht mehr.
Also fast ja auch eine posttraumatische Belastung, ja. Okay,
genau.
Und dann, das hast du dann in der Analyse angesprochen?
Genau, ich habe es in der Analyse angesprochen, weil ich hatte dann von meinem Hausarzt, glaube ich, auch Tava oder so bekommen.
Vom Hausarzt?
Ja, also der hat mir einfach so welche
Tava, okay,
in die krass. Hand gedrückt, ja. Aber er meinte halt auch so einfach nur für diese richtig schlimmen Momente.
Mhm.
Genau, ich weiß gar nicht, ob ich die dann überhaupt genommen habe. Es waren, glaube ich, auch 3 Stück.
Mir war aber gar nicht bewusst, dass ein Hausarzt das einfach verschreiben kann.
Der hat mir die nicht verschrieben, der hat mir die einfach in die Hand gedrückt.
Ach, krass.
Ja.
Hat er aber dich dazu aufgeklärt, was Tabor macht?
Weiß ich gar nicht.
Weißt du, wofür Tabor?
Ja, ja, ich weiß, wofür Tabor benutzt wird. Ich weiß gar nicht, ob die mich damals aufgeklärt haben.
Ah, okay.
Ja.
Finde ich ja schon krass. Ich glaube, man kann davon abhängig werden.
Ja, ja, von Tabor kann man auf jeden Fall abhängig werden.
Auf jeden Fall. Und dann finde ich das irgendwie krass, einfach so random hier, nehmen Sie mal, ohne Rezept.
Ja, ich glaube, das war eher dem Umstand geschuldet, dass ich halt einfach super viel arbeiten musste, aber mich auch um den ganzen Wohnungskram kümmern musste und halt, also der hätte mir die jetzt auch, glaube ich, nicht langfristig gegeben. Ich glaube, es war wirklich einfach diese akute, komplette Belastungssituation.
Ja, okay, da weiß ich dann nicht,
wie. Und ich glaube, der hatte mich dann auch eher so eingeschätzt, dass ich jetzt nicht so der Mensch bin, der, ja, ich weiß auch gar nicht mal mehr, ob ich die genommen habe, einfach nur so einfach zur Sicherheit, so dann,
Ja, vielleicht ist auch gut, einfach nur zu wissen, man hat's. Und wenn man, ja gut, also klar, wenn er dir halt nur so ein paar gibt, ich glaube, man würde ja jetzt
Hausarzt
nicht nach 2 Jahren.
Kennt mich ja auch schon ewig. Ich glaube, der hat mich dann wahrscheinlich so eingeschätzt, ja gut. Die dachte halt, hat ein Herzinfarkt, sonst halt nur Panikattacken. Genau, aber der Psychologe damals hat mich halt irgendwie gar nicht, also der ist das gar nicht mit mir durchgegangen, das Thema. Und für mich war die akute Panikattacke natürlich auch schlimm, aber danach eher die Phase schlimm, dass ich halt immer Angst hatte, was mache ich, wenn es jetzt wieder passiert. Und da hatte ich halt irgendwie gar nicht so ein Handwerkszeug irgendwie.
Hattest du eine Panikattacke auch, während du da warst mal?
Mhm.
Ja, weil, also ich kann mich auch dran erinnern, ich hatte auch eine Phase, wo ich Panikattacken hatte. Und das habe ich dann auch in der Analyse angesprochen. Und ich glaube, in der Analyse ist es halt nicht so, weil für eine Panikattacke zum Beispiel wäre es auch gut, eine Verhaltenstherapie zu haben, wo man dann irgendwelche Tools an die Hand kriegt, was kannst du dann in dem Moment machen und so weiter und so fort. Und in der Analyse kann ich mich dran erinnern, was er echt immer so das Durchsprechen verstehen, warum und also mir hat's geholfen, weil ich einfach, glaube ich, super, also einfach mich in der Analyse super sehe. Aber ich hatte dann auch teilweise auf der Couch Panikattacken, wo die Therapeutin irgendwas getriggert hat. Mhm. Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, worum es ging, aber es war auf jeden Fall so irgendeine Blockade von mir selber. Ich wollte nicht drüber reden und habe mich so reingesteigert, dass es zu so einem panischen Gefühl geworden ist. Und auch da hat sie halt einfach versucht, mit mir zu reden oder auch gesagt, lassen Sie einfach das Gefühl raus. Und ich glaube, da ist vielleicht einfach eine Analyse nicht immer das Richtige.
Ich glaube, da ist halt aber, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, da ist auch gar nicht mal die Analyse mein Hauptproblem. Ich glaube eher diese nicht vorhandene therapeutische Beziehung zwischen mir und meinem Therapeuten, die halt einfach dann irgendwann durch so bestimmte Aussagen auch seinerseits auch so einen Knacks bekommen hatte, wo mein Vertrauen dann halt einfach gefehlt hat. Oder ich auch manchmal, ich weiß gar nicht, ich habe zum Beispiel so super Angst vor Spinnen. Das hat sich aber auch inzwischen gebessert. Und dann hatte ich nur mal angesprochen, dass ich drüber nachgedacht hatte, halt so ein paar Sitzungen Expositionstherapie zu machen, weil es halt einfach eine für mich unnötige Angst, weil die mich einfach stört, weil ich sie dumm finde an mir selber. Und dann war er so, ja, aber dann kann es halt passieren, dass sie dann Angst vor anderen Sachen kriegen. Und ich war so, okay, kriege ich dann auf einmal Angst vor Höhe? Und er so, ja, das kann passieren. Und ich
also, wenn du eine Exposition?
Ja, genau, und gegen Spinnenangst, weil er meinte, das muss ja in meiner Kindheit liegen. Und dann war ich so, und dann war ich irgendwann auch schon so entnervt. Ich weiß nur, dass ich dann meinte so, boah, kann ja sein. Also ich glaube nicht, dass es passiert, aber ich bin ja auch kein Therapeut, ne? Und ich war irgendwann, glaube ich, einfach echt schon so ein bisschen abgefressen davon. Aber ich glaube, es lag gar nicht so sehr an der Analyse.
Okay, nicht
an der Therapie. Ich glaube, es lag halt hauptsächlich an meinem Therapeuten. Ja. Ich glaube, es lag auch einfach daran, dass er ein Mann war. Ich glaube, es lag auch daran, dass er irgendwie älter war. Ich glaube, es lag auch daran, dass er wahrscheinlich einfach auch nicht mal ein guter Therapeut war, weil einfach manchmal auch super, ja, einmal unorganisiert, aber auch desinteressiert gewirkt hat.
Ja, ja, gibt's wahrscheinlich viele Gründe, wenn er auch schon ewig zum Beispiel im Job ist oder so, vielleicht kurz vor Retirement und dann einfach.
Nee, so alt war er nicht, aber der war so Mitte 40. Ah, ja, aber okay, trotzdem, krass.
Ja, gut, aber ne, ist auch eine Generation, das ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre so vorbei, eine Generation, wo er wahrscheinlich selber irgendwas erlebt hat und vielleicht selber nicht dran gearbeitet hat oder so, ne?
Safe, aber krass. Genau das ist ja das Wichtigste, wenn man in Gesundheitsberufen arbeitet, dass man halt eben nicht so ein abgegessener, weiß nicht, so ein Fachidiot wird oder Idiotin, sondern dass man halt regelmäßig, also das habe ich ja jetzt auch in meinem Praktikum in der Psychiatrie gesehen, dass man halt einfach regelmäßig als, ob als Ergotherapeutin, Psychologin, Psychiater, sich halt einfach immer wieder hinterfragt oder halt reflektiert. Ja, Selbstreflexion ist ja da das Wichtigste, weil sonst kannst du ja auch niemand anderem helfen, wenn du halt da so in deinem Schubladendenken oder halt eben in den Methoden von vor 10 Jahren auch nur feststeckst. Ja. Weil genau da in der Medizin und in der so Psychologie tut sich einmal so unglaublich viel in unglaublich kurzer Zeit oder in so einem Feld wie der Psychiatrie.
Ja, voll.
Wenn man da halt nicht auch konsequent an sich selbst arbeitet, dann ist man halt auch einfach kein guter Therapeut oder keine gute Therapeutin.
Ja, voll. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und hast du ihm das dann auch mal gesagt, gespiegelt?
Genau, also mir fiel's ganz schwierig, mit dem Schluss zu machen. Ich hatte dann super lange drüber nachgedacht, eben aus dem Grund, weil es ja auch so schwierig ist, einen Therapieplatz überhaupt zu bekommen. Mhm. Und ich der Meinung war, ich brauche einen Therapieplatz und das ist halt einfach nicht der richtige für mich. Und dann hatte ich halt auch eben diese Sachen, wie mit diesem Mann-Frau-Ding oder dass ich zu nett bin oder das mit dieser Spinnenphobie-Verhaltenstherapie angesprochen. Und da hat er, finde ich, sehr, sehr angepiekst reagiert. Fand ich irgendwie auch unprofessionell, aber irgendwie hat mich das dann eher bestärkt, auch so in meiner Entscheidung, ist ja wie in der Beziehung. Da dachte ich mir so, ja gut, ach, schon gut, dass ich gehe.
Ja.
Schon der richtige Schritt gewesen.
Wie lange hattest du es dann schon gemacht? Oder wie lange warst du schon in Analyse?
Lange. Aber dadurch, dass ich halt nur einmal die Woche gegangen bin.
Hat sich das so.
Genau, hätte sich das auch noch ewig gezogen.
Hm. Aber war schon so ein Jahr oder länger?
Länger als ein Jahr. Ich glaube wirklich fast 3 Jahre.
Ach krass.
Ja, aber auch teilweise mit Pausen, weil während des Brands gab es halt Pausen.
Okay.
Dann, genau.
Ach krass. Dann hast du das dann auch erst so gen. Ende der 3 Jahre so richtig wahrgenommen oder auch zugelassen zu spüren, ah, irgendwie passt es halt nicht.
Nee,
oder?
Ich hatte das eigentlich schon in der Mitte, weil ich hatte auch mit einer guten Freundin viel drüber geredet, die auch zeitgleich bei einer, ich weiß gar nicht, ob sie tiefenpsychologische gemacht hat, aber da haben wir uns natürlich immer ausgetauscht und ja, wir beide waren super unzufrieden mit unseren Therapien, jeweils aus unterschiedlichen Gründen und
den Namen also kannst du mir später verraten, die würde ich auch gerne einladen.
Ja, gerne. gerne. Und
genau, also ihr habt euch ausgetauscht, ihr habt euch ausgetauscht.
Genau, wir haben uns regelmäßig ausgetauscht und ich wusste eigentlich, wie gesagt, schon lange, dass es nicht so der richtige Fit ist für mich. Mhm. Aber wie gesagt, da kam dann immer dieses Ding hinzu, bleibe ich lieber jetzt noch, ist ja wie in so einer, also so einer nicht so schrecklichen Beziehung, wo man aber auch nicht unbedingt glücklich ist. Ja. Und dann bleibt man halt einfach, weil irgendwie die andere, ja, ist halt unkomfortabel zu gehen und sich was Neues zu suchen. Ja, es war jetzt nicht richtig schlimm und es hat mir auch am Anfang viel geholfen. Bestimmt, also das erste Jahr war super. Mhm.
Ja, und aber das ist ja gut, dass so wenigstens ein Teil irgendwie dir erstmal helfen konnte. Und ja, wie hast du das dann gemacht? Also hast du ihm einfach gesagt, ja, ciao?
Naja, das war dann auch, ja, war richtiges Schlussmachen. Ich hatte dann auch ganz lange, weil das auch immer ein Problem gewesen ist, früher ist ewig lange vor mir hergeschoben, immer öfter so Termine abgesagt.
Oh je. Oh ja, aber das kenne ich so sehr.
Und dann irgendwann halt, glaube ich, angesprochen. Also dann bin ich auch wirklich reingestimmt, war so, wir müssen reden. Und ja, dann saßen wir uns auch gegenüber und dann meinte ich halt, es passt für mich nicht mehr aus den und den und den Gründen.
Mhm. Genau. Und wie hat er reagiert?
Ja, nicht so gut. Wie gesagt, bisschen, also angepiekst halt, so irgendwie ein bisschen genervt.
Krass, er nimmt das, es scheint so, als hätte er viel.
Ich fand, er hat es sehr persönlich genommen. Ja. Genau. Und deswegen hat es sich für mich umso richtiger halt angefühlt.
Ja, aber vielleicht warst du auch nicht die erste Person, wo er das erlebt hat, ne? Und dann ist so eigenes Ego angekratzt und man beschäftigt sich dann vielleicht aber nicht damit. Also am Ende Grund wissen wir jetzt nicht, warum es so war, wie es war, aber ne, ist schon, ja, krass irgendwie. So, da hat Gegenübertragung, Übertragung nicht so gut funktioniert.
Nee, genau.
Okay. Und dann warst du erstmal ohne, oder?
Dann war ich erstmal ohne Therapie, weil ich auch, glaube ich, irgendwie einfach auch erstmal eine Pause gebraucht habe und irgendwie auch ein bisschen zu angestrengt war, mir irgendwas Neues zu suchen. Mhm. Und es mir auch irgendwie so ganz okay ging, glaube ich. Also relativ in Ordnung. Und dann gab es aber halt aus mehreren Gründen, also meine Ex-Beziehung, aber auch beruflich, dann halt auch diese Brandsache, die ich nie so richtig verarbeitet hatte, weil ich irgendwie so vor lange einfach nur funktioniert habe oder funktionieren musste. Mhm. Und dann gab es irgendwann einen Breakdown von mir und dann war ich in der Krisenintervention. Mhm. Genau.
Okay, das heißt, du hast da einen Notfallkontakt angerufen oder bist direkt irgendwo hingegangen?
Genau, nee, also ich hatte tatsächlich viel Kontakt mit FreundInnen gehabt, die schon dort gewesen sind. Mhm. Mal, und daher wusste ich auch, denen hat's geholfen. Und dann, genau, wollten die mich erstmal aber nicht aufnehmen dort in der Krisenintervention, weil es halt, weil ich nicht im selben Bezirk lebe.
Mhm. Ah, das ist bezirksabhängig?
Mhm, genau.
Okay, und das ist so ein, wie so ein, kann man sich das vorstellen, wie ein Krankenhaus oder so eine
Also es ist eine Station im psychiatrische Krankenhaus. Station. Genau, es ist eine psychiatrische Station im Krankenhaus. Es gibt ja unterschiedliche Stationen. Ja. Daneben war dann auch die geschlossene. Es gab auch die Borderline-Station, wo Leute dann auch über längere Zeit halt eben hier die DBT machen können beispielsweise. Also es ist alles eigentlich im selben Haus. Und die Krisenintervention ist aber tatsächlich erstmal so die erste Anlaufstelle. Also man kann die auch über die Notaufnahme erreichen oder halt anrufen und einen Termin dann mit der zuständigen Psychiaterin vereinbaren. Und da kann man halt auch nur aufgenommen werden, also wenn jetzt die Problematik nicht vordergründig beispielsweise eine Suchtproblematik ist, bringt ja dann natürlich eher wenig, so 2 Wochen. Ja. Sagen die einem auch ganz
deutlich. Ja, dafür gibt's halt dann nochmal extra Suchtstationen und
genau.
so.
Genau, also die fragen ja noch ganz deutlich, was sind denn die Probleme? Also man würde da zum Beispiel auch hinkommen, wenn man jetzt suizidgefährdet ist, erstmal eher nicht. Da würde man, glaube ich, erstmal 2-3 Tage woanders auf der Station unter Beobachtung stehen und könnte dann aber dort im Anschluss da aufgenommen werden.
Ja.
Genau, und das ist dann halt stationär, maximal für 3 Wochen, glaube ich. Ich glaube, 3 Wochen sind das Längste.
Mhm.
Genau, und
du bist damals dann direkt einfach hingegangen, oder?
Genau, also ich habe angerufen und die wollten mich erstmal nicht aufnehmen und dann wusste ich aber auch irgendwann nicht mehr weiter. Ich meine, es war ja auch noch während Corona.
Ah, okay.
Und ich wollte aber auch nicht in die richtige Psychiatrie. Also ich finde die Krisenintervention halt in dem Sinne schon irgendwie beruhigend, auch vom Namen her, weil es halt um eine akute Krise geht. Mhm. Und weil ich halt auch Positives von dort, explizit von dort gehört hatte. Und halt sonst hat man ja schon viele Vorurteile gegenüber der Psychiatrie oder dem psychiatrischen Feld gegenüber. Also ich habe es ja jetzt auch aus der ergotherapeutischen Seite auch gesehen, aus meinem Praktikum.
Ah, okay, da hast du in der Psychiatrie gearbeitet.
Genau, da war ich aber in der Tagesklinik.
Mhm.
Genau. Okay.
Also Tagesklinik ist dann wieder ambulant, ne? Also das
genau, also teilstationär, weil du bist ja tagsüber in der Tagesklinik und schläfst ja aber halt nicht dort.
Ja, genau, okay.
Genau.
Ja.
Genau, und in der Krisenintervention, also es war super komisch am Anfang.
Also die haben dich dann doch aufgenommen?
Die haben mich dann doch aufgenommen. Dann führst du, glaube ich, erstmal einen.
Aber hast du dann irgendwie noch mal mehr unterstrichen, warum du jetzt unbedingt einen Platz brauchst?
Ja.
Also wurdest du auch da am Anfang nicht so ganz ernst genommen oder war es eher wegen Corona und
es war eher belegt? Wegen Belegung.
Okay.
Also wie überall in der Psychiatrie. Mhm. Ich glaube, die versuchen dann schon abzuwägen, wie schlimm es ist. Und ich meine, zum Glück war ich jetzt nie suizidgefährdet oder ja generell suizidal, aber ich glaube, dann würden die da schon jemandem Vorrang geben.
Mhm. Ja.
Ja.
Okay.
Und war also zu Recht auch natürlich.
Ja, ja, safe, auf jeden Fall.
Ja. Genau. Aber man muss schon, also man darf da dann auch echt nicht so sein, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Man muss schon klipp und klar sagen, dass man einfach Probleme hat oder was halt nicht mehr geht.
Und darf ich kurz fragen, was so deine Ängste waren wegen Psychiatrie und auch was deine Erfahrungen jetzt im beruflichen Kontext waren, dass du da Also ich meine, das hat ja jetzt gerade erst stattgefunden, das Praktikum, dass die Krisen dort, also für die anderen.
Also einerseits ist es ja, das habe ich jetzt auch viel, also hatte ich letztes Semester zumindest viel im Unterricht, ich meine, Psychiatrie ist einfach unglaublich behaftet, also vorurteilsbehaftet, einfach, ja, wie es medial dargestellt wird, generell vielleicht Geschichten, die man am Rande mitbekommt.
Filme.
Filme, Bücher, Musik, was auch immer.
Ja.
Und man stellt sich das ja irgendwie dann doch schon auch schrecklich vor. Mhm. Also man hat ja so ein bisschen dieses Klischee, einmal in der Psychiatrie und irgendwie
immer
ist es so Endstation dann. Kann ja auch so, also kann auch passieren.
Ist personabhängig,
personabhängig.
Aber das wäre dann auch tendenziell wahrscheinlich eher die geschlossene, ne?
Genau. Ja. Und genau, ich glaube, das ist dann halt so die Befürchtung oder man denkt halt so, vielleicht ist es jetzt auch nicht unbedingt ein Ort, der sich wie ein Safe Space anfühlt, wo es einem dann besser geht, sondern was ist, wenn es einem dann noch schlechter geht, weil man natürlich auch mit ganz anderen Problemen konfrontiert wird, wahrscheinlich auch mit, ja, für einen persönlich viel schlimmeren Sachen oder Hintergründen oder einfach nur anderen, genau, und genau, in der Krisenintervention war jetzt die Sache. Also es sagt ja auch schon der Name der Einrichtung. Da fand ich, also da sind wirklich ganz unterschiedliche Menschen untergekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir waren. Es war auf jeden Fall eine relativ kleine Gruppe.
Mhm.
Und alle waren komplett unterschiedlich. Ich glaube, ich war sogar die Jüngste.
Okay.
Aber da war halt wirklich alles dabei. Halt Leute wie ich, die irgendwie, ich dachte zum Beispiel damals, ich habe Borderline. Oder ich dachte einfach, ich habe irgendwas, aber nie wurde mit mir irgendeine Diagnostik durchgeführt.
Mhm.
Und da wurde dann zum ersten Mal halt eine Diagnostik durchgeführt. Es gab auch einen anderen Patienten, der dachte, er wäre bipolar oder so, keine Ahnung, in einer akuten Krise dann. Und dann
Weil genau. man sich so selber belesen hat, Symptome gegoogelt.
Genau, und weil man ja denkt, irgendwie, man hat ja schon das Gefühl, wieso fühle ich mich denn so? Ja, was ist denn los mit mir? Ja. So, was, wieso kriege ich das und das nicht hin? Oder ja. wieso bin ich jetzt an dem Punkt, an dem ich jetzt gerade bin? Wieso ja. bin ich so depressiv? Keine Ahnung. Oder wieso kriege ich es nicht hin, irgendwie jetzt gerade zur Arbeit zu gehen oder über
die einfachsten
zu gehen
Dinge so. In Anführungsstrichen,
ja, genau.
ne?
Ja.
ja. Voll.
Und es ist ja unglaublich schwierig, glaube ich, erstmal irgendwie, das hatten wir ja vorhin schon, überhaupt eine Diagnose zu bekommen.
Mhm.
Also klar, sowas wie Anpassungsstörungen gibt man dann oder Depressionen, einfach um überhaupt erstmal einen Therapieplatz zu erhalten. Aber generell halt so eine, also überhaupt mal zum Psychiater oder zur Psychiaterin gehen zu können, ist ja super schwierig.
Ja.
Und genau, das wurde dann da aber halt auch gemacht.
Wie sah das aus?
Also ich hatte das dann auch selber angesprochen, weil ich meinte, das ist ein Wunsch von mir. Weil die fragen dich dann auch, was möchten sie schaffen hier jetzt in der kurzen Zeit, die sie da sind. Und natürlich geht es dann halt viel um Stabilisation oder auch so, hey, wie geht's weiter?
Mhm.
Zum Beispiel, da man hat ja unglaublich viele Gespräche, unglaublich viele Gruppengespräche, unglaublich viele andere Angebote, was ja halt super intensiv ist, aber auch total gut.
Mhm.
Und da hatte ich dann zum Ziel gesetzt, also die sagen einfach so, ja, alles können wir nicht hinkriegen in der kurzen Zeit. Aber bei mir ging es dann zum Beispiel sehr viel um meinen damaligen Beruf,
mhm.
wie unglücklich ich dort war. Und ja, also so eine Sache kriegt man dann. Und dann haben die halt auch eben diesen Persönlichkeitsstörungstest mit mir durchgeführt,
mhm.
wo dann halt nichts bei rauskam.
Also so ein Fragebogen? Oder?
Genau, das ist dann so ein Fragebogen. Ich glaube, das machen aber die PsychologInnen. Genau, habe ich jetzt bei der Arbeit auch nur so am Rande mitbekommen. Und dann genau, kreuzt man eigentlich immer nur Ja oder Nein an. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für Fragen sind, aber da geht's auch auf einer anderen Seite dann viel um irgendwie, ob man als Kind schon gewalttätig war oder viel gelogen hat oder bla bla bla. Oder da geht's aber auch um so Sachen wie, bilden Sie sich manchmal ein, dass Leute im Fernsehen direkte Botschaften an Sie senden? Also da sind halt die ganzen
Ja, okay.
Ja, so ein bisschen unterteilt.
Die Persönlichkeits-
und dann bei jeder Frage, bei der man Ja ankreuzt, wird dann der Psychologe oder die Psychologin in meinem Fall dann halt nochmal nachhaken, wie das
okay.
halt gemeint ist.
Ja.
Also Ja, Nein ist ja manchmal auch ein bisschen
ja.
schwierig, generell, genau.
Ja. Ja, und ist vielleicht auch nicht so differenziert, die Frage. Und manchmal hat man es vielleicht mal gehabt, aber ne, und
genau.
weiß dann nicht, okay, geht es jetzt um einmal oder zweimal? Ich weiß, kann mir gerade nicht vorstellen, wie die Fragen gestellt
genau, werden. Genau, da geht es dann schon eher um die letzten 10 Jahre, aber kein Mensch ist ja die letzten 10 Jahre gleich gewesen.
Nee.
Also,
so. Also ich habe schon auch mal gedacht, da kriege
genau.
ich eine Message von außen.
Ja,
weißt
genau.
Also, ja.
Genau, aber da geht es dann tatsächlich, deswegen kreuzt man das dann vielleicht mit Ja an, weil man hat es halt einmal erlebt.
Mhm.
Und dann würde die Psychologin aber nochmal nachhaken und dann wäre es halt eher Nein. Weil du denkst das jetzt halt nicht jeden Tag. Wie jemand,
ja.
der irgendwie sich gerade in einer manischen Phase befindet und denkt, jede Zeitung, jedes Fernsehen kommuniziert direkt zu mir.
Ja.
Ja.
Und, okay, da kam nichts raus, meintest du?
Genau, da kam nichts raus.
Und das ist der einzige Test, den die gemacht haben? Oder
das ist der einzige Test, den die gemacht haben. Aber den macht man zum Beispiel auch, weil ich habe dann jetzt im Anschluss, habe ich eine ADHS-Diagnostik dann gemacht. Und da kam dann ADHS bei raus. Und da machen die aber auch noch mal diesen SKIT-2-Fragebogen, Persönlichkeitsstörungstest. Weil halt auch, also so hat mir die Psychologin und auch die Psychiaterin erklärt, dass halt, das sind halt diese 2 Kreise.
Mhm.
Und dann hast du Symptomatiken einmal von ADHS oder aber auch von Borderline. Und die überschneiden sich halt so ein bisschen. So auch eben
sehr oft auch zusammen diagnostiziert bei
genau,
Personen. Genau, ja.
genau. Und es überschneidet sich halt in vielen Punkten, in einigen halt auch wiederum nicht.
Mhm.
Aber so zum Beispiel dieses Problem mit Ablehnung haben oder dieses so sich sehr auf eine Person, so einen Hyperfokus auf Personen haben.
Mhm.
Das kommt ja auch bei Borderline vor, aber halt auch bei ADHS.
Mhm.
Da geht es dann halt auch um die Finanzierung.
Ja. Jetzt kommt Werbung. Ladies, wer kennt's nicht? Die Periode kommt und plötzlich sind Stress und Unwohlsein vorprogrammiert. Diese Tage können mental richtig herausfordernd sein und zusätzlich müssen wir ständig an genug Schutz denken. Aber was, wenn ich euch sage, dass es auch anders geht? Seitdem ich die Bio-Periodenprodukte von The Female Company benutze, hat sich mein Wohlbefinden während meiner Periode total verändert. Kein Nässegefühl, kein ständiges Wechseln und das Beste, ich kann mich endlich entspannen und den Kopf frei haben. Diese Panties halten bis zu 12 Stunden und das ohne Kompromisse. Egal ob seamless unter enger Kleidung oder der sexy Tanga-Style, The Female Company hat für jede Situation das Richtige. Auch für Heavybleeder wie mich gibt es die Ultra Strong Panties mit 144% mehr Saugkraft. Außerdem bestehen die Produkte aus zertifizierter Biobaumwolle und recyceltem Polyester, komplett ohne schädliche Stoffe. Das bedeutet, ich tue nicht nur meinem Körper etwas Gutes, sondern auch der Umwelt. Einfach waschen, wiederverwenden und fertig, das ist nicht nur praktisch, sondern auch nachhaltig. Und jetzt kommt's, mit meinem Rabattcode, alles groß geschrieben, VH-GenerationTherapy bekommt ihr 12% auf eure nächste Bestellung. Den Code findet ihr auch in der Beschreibung dieser Folge nochmal. Und Girls, denkt an euch und euren Komfort. Die Periodenpanties von The Female Company entlasten mich während meiner Periode jedes Mal aufs Neue. Testet es selbst.
Das war die Werbung und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Weiterhören.
Über deine ADHS-Diagnose können wir später gerne nochmal reden. Ich würde gerne nochmal zu der Krisenintervention zurück. Genau, also du hast dann da die Diagnostik gehabt, Persönlichkeitserkrankung hast du nicht. Das heißt, sie haben dann mit einfach Depressionen weitergearbeitet oder für die war das dann nicht wichtig, du hast nicht weiter gefragt.
Genau, also meine Frage war ja erstmal so, also mir war ja klar, dass ich eine Depressionsproblematik habe. Meine Frage war eher so, wo kommt das denn her? Mhm. Also klar hat das natürlich viele Ursachen. Für die Krankenversicherung im Endeffekt ist es halt egal, dann tragen sie dir halt rezidivierende Depressionen ein und halt Anpassungsstörung. Genau, und ich finde auch, also deswegen ist halt wieder die Frage, wofür braucht man eigentlich eine Diagnose? Ich glaube, das ist auch total personenabhängig. Mhm. Ich glaube, für mich war es irgendwie beruhigend zu wissen, okay, ich habe schon mal keinen Borderline und keine bipolare Störung.
Ja,
das ist ja schon mal irgendwie beruhigend. Also so.
Ja, also klar, ne, weil aber Borderline und Schizophrenie auch, nee, was hast du gesagt? Bipolar. Aber Schizophrenie sind ja eine der krassesten vorstigmatisierten Erkrankungen und sind halt auch sehr intensiv, ne?
Genau, und das kommt natürlich auch da auf die Abstufung an oder auch
absolut,
den Moment, in dem es halt erkannt wird. Deswegen ist es ja so wichtig, psychische Erkrankungen so früh wie möglich zu erkennen, weil gerade dann bei Erkrankungen wie Schizophrenie ist es ja super gut behandelbar oder die Heilungschancen.
Genau, man kann halt voll früh ansetzen, ja, auf jeden Fall.
Genau, und gerade, also so, wenn man zum Beispiel bipolar ist, aber dann mit ADHS-Medikamenten rangeht, dann ist halt ein riesengroßes Problem. Oder, keine Ahnung, es gibt ja auch die Fälle von Antidepressiva. Manche Leute bekommen ja auch Antidepressiva verschrieben, nachdem sie ewig lange in einer super starken Depression und halt eben mit Antriebsstörungen drin waren. Und dann kriegen sie Antidepressiva, kriegen den Motivationsschub und kriegen dann erst recht die Motivation, irgendwie sich umzubringen. Also so.
Genau.
Also, da muss man halt super, super vorsichtig sein. Und ich finde, gerade deswegen ist es ja auch so wichtig, dem Kind auch einen Namen zu geben, weil man dann ja selber schauen kann, okay, was sind denn jetzt für die und die Krankheit, die Erkrankung oder die, ja, Neurodivergenz, was hilft denn da am besten oder was hat anderen Leuten gut geholfen?
Ja, für den Behandlungsweg finde ich das auf jeden Fall auch super wichtig. Ich frage mich nur, wie problematisch das manchmal halt ist. Na, allein, dass man auch in so eine Selbstdiagnose oft geht und sich dann auch vielleicht teilweise eine Erkrankung zuschreibt, die von den Symptomen her viel schlimmer ist als das, was man vielleicht eigentlich hat. Aber gerade wenn man so eine Tendenz hat, ist, denke ich, eine Diagnose von Fachleuten sehr hilfreich.
Ich glaube halt beides. Also man kann sich ja eh nicht selber diagnostizieren. Ja. Aber ich glaube, das kennst du ja bestimmt auch aus dem Studium, weil ich hatte das jetzt in der Ergotherapie. Ja. Man beschäftigt sich dann mit psychischen Erkrankungen und denkt so, habe ich.
Ja,
hab
ich dachte
aber
alles.
Das sind erstmal Medizinstudierenden halt genauso.
Ja. Oh Gott, aber dann.
Ja. Und dann muss man dann halt da dann irgendwann halt drüber hinwegkommen. Aber das ist halt ganz normal, weil jeder von uns hat ja narzisstische Anteile. Jeder hat irgendwie, keine Ahnung, wie du meintest, irgendwie mal eine Botschaft gehört.
Ja, oder depressive Anteile, ne? Also das gleich als Depression zu bezeichnen. Es kann ja auch einfach nur eine depressive Phase sein, weil man einfach Stress hat. Das muss jetzt nicht gleich eine krasse Erkrankung sein, die einen im ganzen Alltag einsetzt. Deswegen gibt es da ja auch Vorgaben, erst nach 2 Wochen, wenn es 2 Wochen anhält, dann gibt es nochmal eine Abstufung zwischen schwer, mittel und leicht. Ne? Und das ist aber so komplex, das kann man ja selber einfach gar nicht, so voll. Selbst ich kann das jetzt auch nicht aus dem Stegreif. Also man muss ja das Buch vor sich haben, um diese Einstufungen zu haben.
Ja, und das ist ja auch jeder Mensch auch wieder anders. Manche Leute haben ja eine super schwere Depression und funktionieren trotzdem perfekt nach außen hin. Voll. Also es ist ja auch eine Sache, die kann man ja einfach niemandem ansehen.
Mhm. Ja. Okay. Ja.
Genau.
So, zurück zur Krisenintervention. wir springen gerade ein bisschen, aber ist egal. Genau, also du warst dann da, du hattest die Diagnostik und so weiter, aber du warst dann 3 Wochen da, 2 Wochen?
Ich war 2 Wochen da.
Und hast da auch geschlafen, ne?
Ich habe da auch geschlafen, ganz komisch.
Hast du dir ein Zimmer geteilt? Ja.
Ich habe mir ein Zimmer geteilt, ja.
Wie war das? Oder?
Super seltsam, super seltsam. Ja. Ich hasse es generell. Also Freunde wissen auch, ich schlafe nicht mal gerne bei denen.
Ja, ich schlafe auch nicht gern woanders, ich brauche mein Bett.
Ich liebe es, bei mir allein zu Hause zu schlafen oder halt mit meinem Partner oder so, wie auch immer. Ich finde sonst, mag ich einfach nicht so gerne, mochte ich nicht mal als Kind. Es war schon super komisch. Ja, vor allem, weil es meiner Zimmernachbarin noch deutlich schlechter ging als mir. Aber irgendwie, also ich muss auch sagen, das klingt jetzt, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie jetzt politisch korrekt ist, aber es, irgendwie war die Zeit auch eine lustige. Also weil man sieht es ja alles als so super ernst an. Oder zum Beispiel, man hat ja auch immer dieses Stigma von so, ah, du bist depressiv, aber wieso lachst du denn dann jetzt gerade? Also wieso geht's dir denn dann heute gut? Müsstest du dann nicht immer traurig sein?
Warum lachst du auch über deine eigene Erkrankung?
Genau, und so ist es ja gar nicht. Und keine Ahnung, so Psychiatrie ist halt auch ein bisschen ein crazy Ort, ist einfach so.
Ja.
Wir sind ja alle dann auch da gewesen. Aber es ist halt trotzdem.
Jetzt hast du Psychiatrie gesagt. Ja. Bei Krisenstation.
Aber es ist ja, es ist ja eine Station der Psychiatrie.
Ja.
Aber es ist halt trotzdem einfach ein unglaublich guter Ort. Also so war einerseits, hat es, glaube ich, unglaublich geholfen, auch andere zu sehen.
Wie die ihren Weg gehen und so. Und
genau, und halt.
Und nicht allein zu sein, ne, zu sehen.
Genau, andere. Und da ist ja dann auch wirklich, also da gab es auch eine super erfolgreiche Frau, die da mit mir auf Station war, die halt einfach Burnout hatte, weil die letzten 15, 20 Jahre bei einer super großen Firma in der Personalabteilung gearbeitet hat und die letzten 5 Jahre irgendwie nur damit beschäftigt war, Leute zu feuern und dann halt auch irgendwann an ihre Grenzen gekommen ist. Und das sind ganz unterschiedliche Probleme. Leute kommen dann nach einer Scheidung hin oder keine Ahnung, wie auch immer. Und ich glaube, das ist halt unglaublich gut zu denken, ja, okay. Weil einerseits denkt man dann so, hey, so schlecht geht's mir auch vielleicht gar nicht.
Mhm.
Oder vielleicht geht's mir jetzt gerade so schlecht, aber ich habe auch unglaublich viele Ressourcen.
Ja.
Da ist dann vielleicht der Vergleich doch auch manchmal gar nicht so schlecht.
Mhm.
Also in beide Richtungen.
Ja, beide. Also klar, ich finde, man muss schon aufpassen, dass die Tendenz nicht dazu kommt, dass man das eigene Thema runterspielt, nur weil jemand anderes eine andere Sache erlebt hat. Ich glaube, da gibt's schon Abstufungen. Okay, jetzt, ich gebe kurz eine kurze Triggerwarnung für das Wort, aber zum Beispiel jemand, der halt Missbrauch erlebt hat und eine Person, die keine Ahnung. Mir fällt jetzt gerade, oh Gott, jetzt fällt mir. Aber genau, da gibt's ja schon Abstufungen in dem Erlebnis, was man gemacht hat, aber auch zum Beispiel jahrelange Distanz von den Eltern, wo jetzt nicht unbedingt so Gewalt oder so vorgeherrscht hat, kann ja trotzdem einen starken Impact haben.
Emotionaler.
So. Genau.
Missbrauch, ja.
Es ist natürlich eine andere Art und man hat einen anderen Umgang. Es zeigt sich vielleicht anders, aber dadurch ist ja ein Problem nicht schlimmer als das andere. So, das ist ja total personabhängig, auch wie sehr leidest du darunter. Eine andere Person kann ja auch das Gleiche erlebt haben und leidet gar nicht darunter. Aber ich glaube trotzdem, was du gesagt hast, kann ich mir vorstellen, dass es super hilfreich sein kann, das auch zu sehen und sich so gegenseitig zu unterstützen auch. Ne?
Ja, und ich muss auch sagen, also jetzt auch einmal einerseits das Team, in dem ich jetzt gerade gearbeitet habe in dem Praktikum, aber auch damals die ganzen PflegerInnen und PsychologInnen auf Station, auch so, alle machen einfach so einen unglaublich guten Job.
Mhm.
Und ich glaube, Psychiatrie ist halt einfach ein krasses Arbeitsfeld, wo man aber auch viel zurückbekommt halt. Und ja, also ich glaube halt, man hat ja immer dieses Ding so, das ist ja auch eine große Sache bei psychischen Erkrankungen oder auch persönlichen Krisen. Man muss ja nicht mal psychisch erkrankt sein, um eine Krise zu haben. Mhm. Also das kommt ja auch noch hinzu. Aber das halt dieses Schamgefühl, was man so hat. Also Scham ist ja ein super großes Thema. Ja. Und dass man das halt, also dass man dann halt vielleicht auch merkt, so hey, man muss sich halt gar nicht dafür schämen, weil ganz vielen Menschen geht's halt so.
Ja.
Oder wird's halt wahrscheinlich so gehen, weil ich weiß gar nicht, was die Statistik ist. Aber die meisten Menschen machen, glaube ich, mindestens einmal in ihrem Leben.
Ich glaube, es gibt so eine Statistik. Durch.
Oder ein bis zwei jeder schlimme
zweite
Krisen.
Oder so. Ja. Jede zweite Person. Ja, auf jeden Fall. Und also das ist ja gar nicht ausgegeben, dass man nicht auch mal was erlebt. Ob das dann jetzt letztendlich eine langjährige belastende Erkrankung wird oder einfach eine wirkliche Krisensituation über ein, zwei, drei Jahre ist, ist ja am Ende eigentlich egal, weil da ist ja dann vielleicht gut, auch einfach so früh wie möglich anzusetzen und die Unterstützung zu bekommen. Ja, voll gut. Und du hattest dann innerhalb der Krisensituation so Gruppen, Einzelgespräche, Kreativtherapie.
Genau, also die Ergotherapie, da war wirklich Quatsch. Okay. aber trotzdem, man macht halt Sachen. Ich habe auch viel dann in der Freizeit irgendwie, weiß nicht, mit den MitpatientInnen Tischtennis oder Basketball gespielt. Cool. Aber ja, viel generell im Austausch gewesen. Mhm. Ich glaube auch viel wieder so alte Hobbys wieder zurückgeholt, viel Achtsamkeitsübungen, also so, aber auch vieles, was man halt für sich wieder einfach macht. Mhm.
Krass, klingt für zwei Wochen irgendwie voll viel, aber auch,
ja.
Vielleicht gibt es auch so diese sichere Umgebung einfach so schnell, dass man sich schneller öffnen kann auch und.
Ich glaube, es kommt halt echt drauf an, also wie schlimm die Krise ist, was man selber für ein Mensch ist. Ich glaube, oft würde es halt definitiv nicht reichen, zwei Wochen.
Ja.
Genau, aber dafür gibt es ja dann so tolle Angebote wie die Tagesklinik oder so eben.
Hast du das danach gemacht, oder?
Nee, also davor hatte ich keine Zeit. hätte ich einfach wirklich aus Zeitgründen nicht gemacht. Hätte ich aber auch nicht gebraucht. Also
okay.
Ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe ja jetzt in der Tagesklinik gearbeitet. Und ja, fand es auch unglaublich tolles.
Das finde ich auch interessant irgendwie so, ne? So beide Seiten zu erleben, einmal aus PatientInnen-Sicht und aus beruflicher Sicht irgendwie da das so zu haben. Und haben die dir dann so irgendwie Tipps an die Hand gegeben, wie du weitermachen kannst, Therapieplatzsuche, was auch immer?
Naja, die haben mir am Anfang halt so einen Wisch ausgedruckt, wo ich dann halt wieder anrufen sollte, irgendwo bei Therapien, also halt Zettel. Ja. So richtig helfen die einem da jetzt auch nicht, muss man sagen. Also
ja, ist halt auch einfach.
Was sollen die auch machen? Halt so, niemand kann für dich irgendwo anrufen. Das ist halt einfach so.
Ja.
Also außer man hat einen gesetzlichen Betreuer, aber auch das wird, glaube ich, schwierig.
Ja, und die Zeit ist ja auch gar nicht da, weil du warst ja nicht alleine, es sind mehrere Leute. Das können die ja mit dem Personal gar nicht.
Genau, aber die schauen halt schon so was für eine, weil ich habe dir natürlich auch erzählt, ich habe Analyse gemacht, irgendwie, jetzt bin ich hier. Also keine Ahnung,
ja, okay.
Irgendwie brauche ich ja offensichtlich irgendeine andere Form der Therapie. Und dann haben die mir halt auch Verhaltenstherapie ans Herz, also halt nahegelegt.
Ja.
Genau. Und generell, ich glaube, da hatte ich dann auch so, natürlich führt man da dann auch so ein Abschlussgespräch. Und ach, ich glaube, bei mir war das dann auch so, dass die meinten, wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir sie hier nie wiedersehen. Herzlichen Glückwunsch. aber nee, genau, und dann geht es halt tatsächlich darum, was sind denn die nächsten Schritte jetzt für einen? Das sieht ja bei jedem anders aus. Bei mir war es dann tatsächlich, meinen Job zu kündigen und mir was Neues zu suchen oder mich fürs Studium zu bewerben. Halt so eine Sachen. Also
was war das? Du hast den Job jetzt öfter erwähnt.
Da habe ich noch im Sales gearbeitet.
Am Telefon, Customer Service. Sales ist Sales, aber
genau, Sales ist Sales.
Am Telefon.
Ja, oder? Ich war einmal in Hamburg, glaube ich, aber sonst am Telefon, ja. Genau.
Ah, okay.
Aber Startup-Szene ist halt einfach auch.
Ja, es ist eine Herausforderung, sagen wir es mal so.
Ja, und ich glaube, ich finde es schon bei mir persönlich einfach gut, nicht immer nur im Büro, ich kann nicht im Büro sitzen.
Okay.
Das macht mich wahnsinnig.
Ja,
ich muss mich bewegen irgendwie.
Ja.
Also
hast du dich für die Ergo-Ausbildung entschieden, ne? Oder nee, Studium, du studierst es.
Genau.
Krass. Kann man jetzt studieren, Werbung machen hier?
Jein, schwierig.
Ja.
Schwierig, wird es wahrscheinlich bald nicht mehr so wieder. Sind alles politische Entscheidungen. Deutschland ist dann nicht so weit. Ich weiß jetzt gar nicht, was die neue Regelung war. Also ich glaube, bei der Physiotherapie kann man es jetzt sowohl studieren als auch eine Ausbildung machen. Aber ey, das Thema würde generell auch Stunden füllen. Aber ja, also ich glaube, man kann es jetzt auch dieses und nächstes Jahr neu anfangen als Studium. Und danach wird nochmal weitergeschaut.
Ah, okay, ja, genau, so ein Langzeittest, wie wirkt es sich aus? Aber kannst, also, weiß nicht, das hat jetzt ja nichts direkt, aber mich interessiert das einfach, was so wie so der Unterschied ist zwischen Ausbildung und Studium. Es ist so einfach nochmal mehr Theoriewissen oder ist es berufsbegleitend?
Also ja, genau. Ich habe jetzt immer theoretisch Blockunterricht. Also ich habe dann immer, jetzt habe ich bis Ende Dezember Uni und dann halt wieder Praktikum. Mhm. Also ich habe eigentlich nie frei. Ich weiß nicht, wie es in der Ausbildung ist.
Ah, krass. Also keine Semesterferien oder so?
Ich habe keine Semesterferien mehr. Also es ist kein Studium, wo man denkt, hey,
chillig, so wie ich.
Entspannt. Ich habe jetzt erstmal 3 Monate frei und keine Ahnung, schreibe 1-2 Hausarbeiten. Nee, es ist schon echt viel. Auch mit Anwesenheitspflicht. Also da ist es halt aber auch ein bisschen schwierig, die Ergotherapie. Ich weiß gar nicht, wie es bei der Physio ist. Ich sollte es wissen, aber ich weiß es nicht. Aber die, das Berufsausbildungsgesetz ist, glaube ich, von 1973. Also kann man sich vorstellen,
wie bei vielen,
wie altbacken das ist. Und das ist halt auch, ja, es gibt halt keine. Es gibt ja nicht wie irgendwie bei den MedizinerInnen irgendwie eine Kammer bei den Pflegeberufen.
Ja.
Das ist halt ein Riesenproblem. Ja.
Okay.
Eigentlich wäre da, also ich bin auf jeden Fall für die Akademisierung, weil uns halt eben auch in Deutschland einfach viel Forschung fehlt. Ja. Wir haben keine Forschung in Deutschland oder sehr, sehr wenig, weil wir halt keine ForscherInnen haben. Weil du halt hier ja eigentlich auch kein Doktortitel zum Beispiel machen kannst. Und das meiste kommt natürlich aus dem Ausland. Da muss man dann natürlich mal die kulturellen Unterschiede betrachten. Und da sind halt auch Schweiz, Österreich sind nicht viel weiter. Alle Länder sind viel weiter als Deutschland, wenn wir.
Was eigentlich interessant ist, weil die Ergotherapie bildet ja auch ein Riesenfeld, vor allem auch in so Psychiatrien und Krisensituationen, Stationen.
Und es wird ja auch, glaube ich, immer wichtiger, weil alleine durch die Digitalisierung auch jetzt Kinder, es gibt immer mehr Kinder, die eine Autismus-Spektrum-Diagnose haben oder ADHS
Und da setzt dann die Ergotherapie an, ja?
Eben auch an,
ja. Auch unter anderem.
Oder Menschen werden immer älter, haben immer mehr Probleme, mehr Schlaganfälle, was auch immer.
Ja.
Das sind ja alles, also Arbeitsfelder der Ergotherapie. Genau.
Ja. Und dieser Wunsch, diesen Job zu machen, ist auch aus deiner eigenen Geschichte entstanden oder wie kommt's?
Ein bisschen. Also ich habe während Corona in einer Arztpraxis gearbeitet. Mhm. Ich habe schon wirklich ganz viele Jobs gemacht, aber ich habe während Corona durch Zufall angefangen, in der Arztpraxis zu arbeiten. Ich habe davor Wirtschaftsingenieurwesen studiert.
Alter, alright. Du hast echt
einige. Das hätte ich auch nie abgeschossen. Und ich habe auch Kulturwissenschaften studiert davor,
habe ich auch
abgebrochen.
Hab ich auch mal studiert.
Das ist auch abgebrochen.
Ja, ich habe nur ein Semester, ich habe nicht mal die Prüfung.
Ich habe es tatsächlich Semester gemacht.
Oh, an der Viadrina?
Ja.
Ja, ich auch. Aber ich 2014 oder so, das ist schon ewig her.
Ich glaube, 2015.
Ah, dann habe ich hast du nach mir angefangen, meine ich.
Genau. Ja, und also ich habe mich schon immer für super viele Sachen interessiert und wusste nie so richtig, was ich machen will. Und während Corona habe ich dann in der Arztpraxis angefangen, durch Zufall, und dann quasi als Arzthelferin gearbeitet und halt immer dokumentiert im Sprechzimmer oder die Anmeldung gemacht und halt sonst Akupunkturnadeln so aus PatientInnen entfernt. Und ich fand die Arbeit halt mit Patienten so super. Also es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und da habe ich mich dann das erste Mal so für den medizinischen Bereich interessiert, den ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte bis dahin. Und dann wollte ich erstmal Physiotherapeutin werden. Hab mich auch beworben, auch jetzt, wo ich bin, aber wurde nicht angenommen. Ich glaube, es werden auch immer nur so 20 Leute angenommen.
Das ist auch für Studien die Ausbildung?
Auch fürs Studium, weil wir studieren interdisziplinär mit den Physios zusammen.
Ah, okay.
Genau. Eigentlich sehen wir uns aber nur im ersten und im fünften Semester.
Ah, okay.
Und dann mal einen Tag. Aber genau, aber theoretisch machen wir das. Und wurde aber nicht angenommen, bin dann wieder in Sales zurückgerutscht. Und genau, habe mich dann nach Gesprächen, aber mit Freundinnen, die halt auch selber Erfahrungen mit der Ergotherapie gemacht haben. Und die eine meinte dann zu mir so, ey, nach den Therapien oder überall, wo sie war, was auch immer, hat ihr das wirklich so gut geholfen, dass ich dachte, das finde ich echt toll. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte keine Ahnung von Ergotherapie, keine Ahnung, was man da macht. Und fand das dann so interessant, dass du halt auch so in diese psychologischere Richtung gehen kannst. Mhm. Aber halt jetzt nicht irgendwie Gesprächstherapie machst, sondern tatsächlich, weiß nicht, Leute können Collagen machen oder halt wie jetzt in der Arbeitstherapie etwas bauen. Und du kannst die Leute auf eine ganz andere Art und Weise sehen. Mhm. Weil Menschen werden sich ja eher immer so und so vielleicht einschätzen. Ja. Und dann siehst du aber in der Realität, sobald die was mit den Händen machen, ist das irgendwie dann doch ganz anders oder die entdecken das und das neu über sich und genau. Und ich finde es halt auch so schön, wenn man halt in, wie gesagt, jeden Bereich gehen kann, ob es jetzt Pädiatrie, Geronto, Orthopädie, Neurologie,
Ja, aber voll interessant.
Und halt mit Menschen, man ist in Bewegung, ja, man hat aber auch so ein bisschen diese künstlerische Sache.
Kreativ, ja, voll. Also, ja, eine Freundin von mir macht ja auch diese Ausbildung, die war hier auch schon im Podcast und finde es auf jeden Fall immer sehr interessant, was sie so erzählt. Mhm. Sie macht auch manchmal mit uns, sie liebt es ja total, sich dann zu zeigen, was sie schon alles gelernt hat und macht dann halt immer so Übungen. Letztens hat sie mit mir diese Übung gemacht, wo wir gespielt haben, dass ich einen Schlaganfall hatte auf einer Seite. Mhm. Und dann hat sie mir so gezeigt, so Übungen, wie man so über ganz nahe Körpernähe irgendwie die Person so anweist, weil es ja dazu führt, dass man zum Beispiel die eine Seite nicht mehr wahrnimmt vom Körper.
Genau, neglect, ja. Aber das hatten wir zum Beispiel noch nicht. Also,
aber fand ich, also ich musste fast weinen, weil ich es irgendwie so krass fand, weil sie auch als meine Therapeutin oder Ergotherapeutin in dem Moment so, sie war so nah hinter mir und hat mich so berührt und so. Und klar, nochmal die Vorstellung, okay, krass, wäre es jetzt wirklich so? Und da war ich, glaube ich, vielleicht auch einfach ein bisschen froh, dass es nicht so ist. Aber ich fand es richtig krass, irgendwie diese Arbeit. Und stellt es mir, es wirkt irgendwie so, als wäre das auf jeden Fall eine sehr auch vielfältige Arbeit. Mhm, und man kann in so verschiedene Felder einblicken. Deswegen kann ich es voll verstehen, dass das irgendwie cool ist. Ich glaube, es wollte es früher auch mal machen. Aber da hatte ich zum Beispiel auch gar keinen Plan, was es eigentlich ist. So.
Genau, und ich fand es auch so witzig, nämlich bei uns damals in der Einführungsrunde an der Uni, als das erste Mal die Frage gestellt wurde, wieso wir alle hier sind, wie wir uns für Ergotherapie entschieden haben. Und ich glaube, 90% waren so, ja, ich habe mich schon immer für vieles interessiert. Wusste nie so richtig, wo ich hin will. Konnte aber auch gut mit Menschen. Geil. Und ja, jetzt bin ich hier. Weil man hat die Kreative, die Medizinseite.
Ja, aber das ist doch eigentlich dann voll gut, so viele Sachen abzudecken. Und wie war das dann so, als Therapeutin in so einer Tagesklinik mal zu sein und nicht als Patientin?
Ja, also ich fand es am Anfang ganz komisch. Also ich war am Anfang total überfordert im psychiatrischen Feld. Ich fand es auch seltsam, in dieser Praktikantinnenrolle zu sein. Und natürlich musste ich halt auch, ich war halt in der Holzwerkstatt, ich musste unglaublich viel selber auch lernen. Und ich hatte selber total Respekt vor den ganzen Maschinen.
Ja, okay.
Das heißt, ich musste ja selber erstmal mich komplett neu einfinden, einmal in diesem Arbeitsfeld und dann aber einmal auch in der Holzwerkstatt. Und genau, also am Anfang fand ich es schon, ich muss mal aufpassen, dass ich auch nicht irgendwie wegen Datenschutz
und so. Solange du keinen Namen sagst, nur die Person, kannst du das schon erzählen.
Aber
muss ja nicht sagen, wo.
Genau. Aber das fand ich total, habe ich auch bisher nicht, oder, gesagt?
Nee, ich weiß es nicht.
Sehr gut. Nee, und das fand ich total spannend. Also ich muss sagen, am Anfang hat mich das echt extrem mitgenommen, weil man liest sich natürlich auch die ganzen Akten durch und liest bestimmte Sachen und denkt sich so, also ich dachte oft auch so, wenn bestimmte Sachen in meinem Leben noch mal ein bisschen anders gelaufen wären, dann könnte auch ich das sein. Mhm. Und weil du vorhin auch so Schizophrenie angesprochen hattest, das ist zum Beispiel, also so Psychosen sind für mich eine Sache, die ich halt zum Beispiel gar nicht nachvollziehen kann. Mhm. Und wo ich dann so ein bisschen am Anfang aufpassen musste, jetzt nicht irgendwie Mitleid mit Leuten zu haben, weil dieses Ding, dass man dann halt zum Beispiel, wenn du ja, für immer an Schizophrenie erkrankt bist und halt für immer unglaublich starke Medikamente angewiesen bist, die natürlich auch unglaublich starke Nebenwirkungen haben und ja, das wird auch besser. Aber das war so eine Sache, die mich am Anfang extrem mitgenommen hat, ja, weil es halt einfach eine sehr einschränkende Erkrankung ist und das sind einfach, ja, alles wundervolle Menschen, die super intelligent sind, super angenehm, aber halt einfach eben dieses Problem haben, mhm, was ja halt total einschränkt phasenweise.
Ja.
Und ja, und ich glaube aber gleichzeitig auch durch meine eigenen, ja, Erfahrungen mit Depressionen kann man vielleicht auch, ja, therapeutisch viel mitbringen oder viel Verständnis mitbringen, weil man natürlich auch irgendwie weiß, wie sich gewisse Sachen,
mhm,
anfühlen. Und dann kann man, glaube ich, sehr authentisch und aber auch empathisch sein, ohne dass es jetzt irgendwie aufgesetzt wirkt.
Ja.
Weil ich weiß, das hat mir mal eine Dozentin erzählt oder im Kurs, ich glaube, dass sie halt neu in der Psychiatrie war, ganz frisch nach der Ausbildung und sie da total aufgelaufen ist, weil sie irgendwie gar nicht wusste, wie sie sich in dieser Rolle einfinden kann.
Mhm.
Und natürlich auch Leute dann, ja, jetzt auch in der geschützten Psychiatrie, die haben natürlich dann auch schon viel Erfahrung, die wissen auch ganz genau, wie unsicher du dann als Therapeutin denen gegenüber bist.
Ja.
Und die nutzen halt auch diese Schlupflöcher, um, ja, dich zu verunsichern. Und wenn man da dann halt nicht authentisch ist auch oder ja transparent mit seinen eigenen Unsicherheiten. Ich habe zum Beispiel auch von Anfang an gesagt, dass ich auch Angst vor den Maschinen habe.
Ja.
Weil ich dachte, so bringt ja jetzt nichts, irgendwie zu lügen.
Die coole Person,
und dann aber,
ja,
ganz nervös, so als Praktikantin daneben
so,
zu,
ja,
stehen.
Voll, ja.
Und dann, die meinten so, ich habe Angst. Ich war so, ist in Ordnung, ich auch.
Ja.
Aber kriegen wir hin. Und ja, ich glaube, das ist dann eigentlich doch ganz gut.
Ja. Ja, also, ja, auf jeden Fall sehe ich auch so, dass es voll der Vorteil sein kann, wenn man die eigene Erkrankung mit ins berufliche Feld nimmt. Und natürlich, also ich finde schon wichtig, dass man eine gewisse Distanz hat und du jetzt nicht,
voll,
deine Geschichte so krass erzählst, aber man muss sich irgendwie nicht so verstellen, du musst nicht so tun, als ob du jetzt Ahnung davon hast, weil zum Beispiel ja auch irgendwie Suchtthema oder so, ne?
Mhm.
Wenn du das selber vielleicht auch erlebt hast oder auch selber mal konsumiert hast, dann weiß man vielleicht, wie sich auch eine bestimmte Droge anfühlt und so. Und das kann ja auch in so einer Erkrankung, wie du sagst, so, ich weiß, wie es ist, eine Depression zu haben. Und eine Person, die eine depressive Phase hat oder,
mhm,
so, kannst du voll verstehen und voll supporten und nicht so einen Druck ausüben vielleicht. Oder genau, also das sehe ich auf jeden Fall.
Ja, und auch so, halt, ich habe nämlich manchmal das Problem, auch in der Ergotherapie, damals war es ja auch ein sehr privilegierter Beruf,
mhm,
ein sehr privilegiertes Berufsfeld, weil man ja damals noch selber dafür zahlen musste, um das lernen zu dürfen.
Mhm.
Und es ist ja nun auch kein Beruf, wo man danach unglaublich viel Geld verdient.
Ja.
Deswegen war das Klischee ja immer von der reichen, weißen Ergotherapeutin aus gutem Hause oder mit reichem Ehemann.
Mhm.
Und ich glaube, dass dann auch viel, also vielleicht auch in der Psychologie oder auch in der Psychiatrie, dass viele Ärztinnen eventuell auch vielleicht gar nicht so viele Berührungspunkte haben halt oder hatten mit eben dem Problem, die Patientinnen haben, die,
ja,
halt meistens irgendwie, also statistisch gesehen, einen Migrationshintergrund haben oder aus ärmlicheren Verhältnissen kommen,
ja,
oder beides zusammen, weil sich das ja auch beeinflusst gegenseitig. Und dann halt auch da
so eine Machthierachie.
Genau,
und sowas,
genau. Und dass sie dann so ein bisschen aus ihrem Elfenbeinturm,
ja,
halt auf die psychisch,
ja,
Erkrankten gucken.
So ein
gucken.
Engel, der jetzt so,
genau,
oh, ich helfe dir, ich bin da.
Genau, aber, ja, dann halt, und das ist ja dann auch noch mal wichtig eben bei dieser regelmäßigen Reflexion, dass man halt auch Sachen nicht vergisst.
Mhm.
Weil man kann ja auch zum Beispiel als Therapeutin oder als Ergo, wie auch immer, würde man ja vielleicht manchmal Patientinnen Tipps geben oder Klientinnen Tipps geben, die die überhaupt nicht umsetzen können, weil,
mhm,
die, keine Ahnung, die finanziellen Mittel oder was auch immer oder die Zeit dafür gar nicht haben.
Ja.
So wie du vorhin meintest, nicht, ist ein Privileg.
Neues Wort.
Privileg, dreimal die Woche zur Analyse gehen zu können, so.
Ja.
Und dass man dann halt auch als, egal in welchem Pflege- oder Heilberuf, halt eben seine eigenen Privilegien checkt und weiß, okay, nicht jeder kann
bewusst
das,
ist.
Genau, ja. Und nicht jeder kann das halt so machen. Der Tipp, den ich gebe, kann die Person vielleicht gar nicht umsetzen.
Ja.
Das bringt dann nichts.
Ja.
Auch wenn die das weiß, dass ihr das gut tun würde, kann sie aber nicht machen.
Ja. Voll. Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich bewusst darüber zu sein, was man selbst für ein Privileg hat, wenn man ein Privileg hat. Jetzt sage ich das auch. Privileg hat. Und vielleicht kann man es halt dann aber auch, wenn man sich bewusst ist, halt auf eine Art nutzen, dass es nicht wie so eine Machtposition ist, sondern dass man halt auf eine Ebene geht zum Beispiel. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe mal in der Suchthilfe gearbeitet als Familienhelferin und da musste ich, war ich halt vor allem zuständig für die Kids, so um zu schauen, wie geht's den Kids in den Familien, wo halt die Eltern eine Suchtproblematik hatten. Und das eine Kind, das war, keine Ahnung, 11 oder so, und das hat, deren Mutter hatte ganz viele Komorbiditäten und ganz viele Sachen, aber unter anderem auch das Suchtthema. Und ja, es war halt irgendwie nur ein Moment, es war sehr schwer, eine Beziehung aufzubauen zu dem. Und irgendwann habe ich halt gedacht, okay, ich erzähle dem jetzt, dass ich das auch erlebt habe in meinem Umfeld. Und dann gab es irgendeine Streitsituation und er meint, ja, du verstehst es doch eh nicht. Und dann habe ich halt gesagt, hey, komm, lass uns mal hinsetzen, ich erzähle dir jetzt mal was. Und habe halt so gekürzte Version, habe ihm halt erzählt, hey, ich komme aus einem Umfeld, wo ich das erlebt habe. Und auch bei mir hat das ganz viel mit mir gemacht und auch ich arbeite gerade daran. Und ich bin hier, um dich damit zu unterstützen. Und es hat wirklich so krass was in unserer Beziehung verändert. Und deswegen glaube ich, es ist super wichtig. Aber es ist halt auch wichtig, dass man nicht random, ohne an sich gearbeitet zu haben oder irgendwie überhaupt das eigene Problem zu verstehen. Ich habe halt zum Beispiel in diesem Kontext dann gemerkt, ich muss es eigentlich erstmal selber aufarbeiten. Ich kann zu einem gewissen Punkt helfen, aber ich konnte mich teilweise dann, auch wenn die Mutter zum Beispiel rückfällig geworden ist, ich konnte mich nicht abgrenzen. So, zum Glück konnte ich das gegenüber der Familie, aber dann im Privat konnte ich mich nicht mehr abgrenzen. Und das, das hat mir ja letztendlich gezeigt, okay, ich brauche erstmal selber meine Arbeit mit mir und dann könnte ich es mir vorstellen. Und das, meine Arbeit mit mir hat mir auch gezeigt, ich sollte am besten nicht in der Suchtklinik arbeiten. Ja. Andere können das ja wiederum, eigene Erfahrungen damit und können dann ja das erst recht annutzen, ausnutzen. Genau, aber nochmal so als und zu unterstreichen, das ist super wichtig, wenn man das Privileg hat, mit sich arbeiten, sich bewusst sein. Und dann ist es, glaube ich, super wichtig und hilfreich auch, in die Arbeit zu gehen mit anderen Personen, die es ähnlich geht oder Unterstützung brauchen. Ja. Voll. Und jetzt sind wir irgendwie gerade ganz abgeschweift, aber du hattest vorhin noch mal so ADHS-Diagnose gesagt. Da würde mich irgendwie voll interessieren, weil das, du hattest mir das, glaube ich, in der Nachricht gesagt, dass es jetzt auch erst kurzfristig war, ne?
Genau, ich glaube, das war jetzt halt tatsächlich irgendwann im Sommer.
War der Weg? Wie bist du da rangegangen? Wie war die Diagnostik?
Genau, also das war irgendwie Glück. Das war tatsächlich einfach einmal Glück mit den Terminen, da die gerade eine neue Stelle aufgemacht hatten, die psychiatrische Institutionsambulanz. Auch wieder Nachbezirk, auch wieder eine Sache, die nach Bezirk geht. Und dann hatte ich einfach wirklich kurzfristig einfach einen Termin bekommen. Weil es ist ja sonst in Berlin ziemlich, ziemlich schwierig. Außer man zahlt halt selber dafür. Das wollte ich auf jeden Fall nicht. Weil ich werde jetzt nicht irgendwie 400 Euro dafür, also fand ich irgendwie Quatsch.
Ja,
schon. Weiß ich auch nicht. Das hätte sich auch irgendwie so angefühlt, als würde ich mir das dann kaufen.
Ja.
Also keine Ahnung.
Ich kaufe mir jetzt mal eine Diagnosestempel drunter.
Und ich wollte ja auch einfach wirklich wissen, so, was ist es denn jetzt das? Weil andere Sachen konnte ich ja schon mal ausschließen. Und damals in der Krisenintervention war es auch so, ADHS machen wir hier aber nicht, weil das wären mehrere Gespräche. Und genau, und dann hatte ich Glück, war bei einer Psychiaterin, die ich auch sehr, sehr angenehm fand. Und da habe ich dann, ich glaube, es waren 4 Gespräche insgesamt mit unterschiedlichen Tests, also diesen Skit 2, diesen Persönlichkeitsstörungstest. Ich glaube, das ist so ein Ding, das macht man eh dann immer, einfach um überhaupt das schon mal ausschließen zu können. Und dann habt ihr sich aber auch nochmal Zeugnisse von mir angeschaut. Ab der ersten Klasse.
Das hätte sich vielleicht in schlechten Noten abgebildet oder irgendwelchen Kommentaren von LehrerInnen?
Gar nicht mal in schlechten Noten, weil ich war eigentlich eine gute Schülerin bis zur Pubertät. Aber halt in den Sachen, was da so drin stand. Ich glaube, zum Beispiel beim ersten.
Stimmt, da war ja auch eher mal so Schriften.
Genau, und ich habe ja auch, Lehrerin. Also ich habe ja, glaube ich, mit 5 Deutsch gelernt. Also erst in der Kita, wurde dann eingeschult mit 6 ganz normal. Und da war sie dann auch so, naja, vielleicht lag es ja auch daran, dass du irgendwie nicht so gut Deutsch gesprochen hast. Aber da stand dann halt zum Beispiel so drin, wie so, dass ich ein sehr verträumtes Kind war. Viel irgendwie, also eine gute Schülerin, meine Aufgaben immer gewissenhaft gemacht habe. Aber das ist mir zum Beispiel sehr, sehr schwer viel. Den anderen Kindern bei ihren Geschichten zu folgen und zuzuhören und uns unterbrechen. Und ich dachte auch so, naja, ich habe mir auch ewig meine Zeugnisse halt nicht angeschaut. Und da meine Noten waren aber eigentlich immer gut. Ich war ja immer eine gute Schülerin bis zu einem gewissen Alter.
Ich dachte irgendwie nur wegen schlechten Noten, weil wenn man zum Beispiel Konzentrationsprobleme hat oder auffällig war oder so, ne, kann es ja auch dazu führen. Muss aber nicht heißen.
Nee, aber viele ADHSlerInnen
sind sehr gute SchülerInnen.
Ja, sind eigentlich oft gute SchülerInnen und das fällt dann erst später auf, wenn du halt nicht mehr irgendwie innerhalb von einer Nacht Sachen lernen kannst oder Bachelorarbeit innerhalb von einer Woche zu schreiben, ist dann auch schwierig und bis zu einem gewissen Grad fällt es einem ja selber auch gar nicht so auf.
Siehst du, habe ich gleich direkt als Psychologin ein Klischee bedient.
Weil zum Beispiel durch die Schule, also ich war jetzt nicht unbedingt die beste Schülerin, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so sehr mit meinem ADHS zu tun hat oder eher mit meiner anderen Problematik und Familiensachen und so, aber eigentlich bin ich durch die Schule immer ganz okay durchgerutscht, so ohne wirklich jemals was dafür zu tun. Also ich habe jetzt nicht geglänzt. Durch Anwesenheit.
aber irgendwie hat es halt doch funktioniert. Ja.
Hat schon so mein Latinum, so keine Ahnung. Naja. Ja, also.
Okay, und dann hattest du die Diagnose.
Genau, also auch mit meinen Eltern wollte sie auch sprechen. Das war tatsächlich auch ein sehr.
Oh, warst du da dabei?
Ja.
Oh.
Ja, ich fand es eh krass, dass meine Eltern gekommen sind.
Ah, ihr habt nicht so ein.
Ach, ist okay, aber wenn es so um psychische Sachen geht, also so, Mann, meine Eltern sind aus Polen, keine Ahnung.
Okay.
Wir glauben nicht an Therapie. Nee, also deswegen war es einfach komisch. Aber ja, hat mir auch irgendwie sehr viel nochmal über mich erklärt. Mhm. Ja.
Ja, okay, aber finde ich interessant auf jeden Fall das. Also hatte Vanessa ja auch erzählt, dass, aber ich glaube, ihre Mutter musste Fragebogen beantworten. Ich weiß
genau, nicht. Stimmt. Und es sollte noch eine gute Freundin oder Familie von mir Fragebogen beantworten, aber das habe ich dann einer guten Freundin gegeben.
Ja.
Weil die mich dann, glaube ich, besser einschätzen kann.
Voll.
Die war dann auch nur so, oh Gott, ich glaube, ich habe das auch.
Ey, ich muss auch sagen, seit ich mich, also ADHS, ich kenne das, ich hatte das auch kurz mal in der Uni und so, aber ich habe mich auch jetzt erst eigentlich durchs Podcast und so krass intensiv damit auseinandergesetzt, weil ich ja auch Beiträge dazu veröffentlicht habe auf Instagram und so und habe sehr, sehr viel gelernt, auch generell über Neurodivergenz und sowas. Und ich muss echt sagen, ich bin mittlerweile auch, und das ist wieder Kritik, Selbstdiagnose, aber ich hab irgendwie das Gefühl, ich habe Anteile davon auch in mir so, weil also wahrscheinlich viele Menschen, das ist ja auch gerade diese Richtung, dass ganz oft ADHS jetzt in den letzten Jahren diagnostiziert wird, immer mehr, weil einfach der Fokus viel mehr da ist und es ernster genommen wird, glaube ich.
Und auch Frauen viel mehr diagnostiziert werden.
Viel mehr Frauen, genau, das ist ja auch so ein großes Thema. Und dadurch echt irgendwie auch manchmal das Gefühl, vielleicht.
Aber das ist halt auch, ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt halt gerade in der Uni, also keine Ahnung, es gibt jetzt, es muss Studien dazu geben, habe ich nicht, gibt es glaube ich auch noch nicht so ganz. Aber so viele Sachen, zum Beispiel Digitalisierung oder so, dieses unglaublich früh, halt unsere Aufmerksamkeitsspanne wird ja eh immer kürzer durch diese ganzen kurzen Videos. Und wir sind ja noch normal, sage ich mal, aufgewachsen.
Du hast Anführungsstriche gemacht.
Genau, aber wir hatten ja noch, also ich meine, es gab ja noch die Zeit da.
Wir sind halt
da,
zwischen beiden aufgewachsen.
Genau.
Ja.
Aber so, wann hatten wir das erste Smartphone? Das kam ja erst voll spät. Wann kam Insta? Das kam ja erst zum Glück voll spät für uns. Wir haben uns alle noch dieses matte Mousse-Make-up in Orange ins Gesicht geklatscht. So.
Aber das war geil.
Es gab keine Schminkvideos. Das sah einfach richtig schrecklich aus. Und ich glaube, deswegen war der Vergleichsdruck. Aber auch dann zum Beispiel so eine Sache, ich hatte jetzt gestern oder vorgestern in der Uni eben dieses, das halt beispielsweise immer mehr Kinder auch als Frühchen höhere Überlebenschancen haben, zum Beispiel, weil sie mehr. Aber gleichzeitig ein Frühchen zu sein bedeutet, dass die Chance für Autismus, ADHS oder andere Erkrankungen, also einmal für Neurodivergenz, aber auch Erkrankungen halt viel höher ist. Und das ist, glaube ich, halt alles so ein Zusammenspiel halt der unserer Zeit so.
Voll, ja.
Das halt einfach, zum Beispiel auch in vitro, was ist denn, wenn du per in vitro befruchtet wirst?
Oh, weiß
dass es auch anscheinend da einen Zusammenhang gibt zwischen ADHS und Autismus. Also so, dass es vielleicht einerseits auch mehr diagnostiziert wird, aber eventuell auch einfach mehr vorhanden ist oder mehr auffällt in unserer
genau,
Welt.
Es gibt auch mehr Aufklärung, mehr Zugang zu Informationen auf jeden Fall.
Und aber auch mehr Risikofaktoren.
Mehr Risikofaktoren.
Umweltbelastung ist, glaube ich, auch ein Risikofaktor. Ja. Also für die, also als Stress, Umweltstress für die Mutter. Ja.
Und wie geht's mit deiner Diagnose?
Eigentlich ganz gut, weil ich war mir eigentlich auch schon lange sicher, dass ich das hab. Oder, ja.
Okay.
Also nachdem ich Borderline und alles andere ausschließen konnte, dachte ich mir so, aber irgendwas ist ja, irgendwas habe ich ja. Nee, und ich fand es dann auch witzig, weil immer, wenn ich es jetzt, egal wem ich es erzählt habe, alle waren so, ja, Überraschung.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, das, ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder ein Klischee bediene, aber auch als du mir das letztens geschrieben hast, war ich so, wir kennen uns ja jetzt auch nicht so krass gut, aber ich war so, ja, passt.
Ja, ja, nee, das haben ja auch viele fremde Leute gesagt. Ja. Das fand ich auch nämlich bei meiner Arbeit in der Psychiatrie am Anfang so witzig in der Tagesklinik. Da dachte ich so, ob die ganzen PsychologInnen und Psychiater sich wohl bei mir denken, dass ich ADHS habe. Aber ja, ist ja im Endeffekt auch egal.
Ja.
Nee, genau, also mir geht's eigentlich ziemlich gut damit. Ich habe dann viel halt überlegt, weil als Kind ging es mir eigentlich relativ okay. Und dann habe ich aber viel darüber nachgedacht, was habe ich denn als Kind anders gemacht als jetzt? Ich habe als Kind zum Beispiel jeden Tag Sport gemacht. Ich war einfach unglaublich sportlich. Ich war eigentlich jeden Tag nur draußen unterwegs und habe sonst halt viel gemalt und gelesen. Und genau, und seitdem ich wieder so, ja, einfach viel Sport mache, mich gesund und regelmäßig ernähre, das sind ja einfach alles schon so kleine Sachen, die unglaublich großen Unterschied machen.
Ja.
Und genau, was mir halt immer noch, schon immer schwer fiel, ist halt Selbstorganisation in der Uni. Also ich musste jetzt auch den letzten Klientenbericht, habe ich, glaube ich, auch wieder so in 3 Tagen geschrieben. Und es ist auch jedes Mal in jeder Reflexion von mir mein Hauptthema. Ich kriege immer gutes Feedback für alles. Mein Hauptkritikpunkt ist so, ihre Organisation stand vorne und hinten nicht. Und ich denke mir so, ich weiß. Ja. Ich arbeite dran. Genau, und ich glaube, dafür wäre eine Medikation tatsächlich auch ganz gut.
Ah, du würdest es, oder hast du es schon, oder überlegst
nee,
du?
Nee, ich habe jetzt tatsächlich erst einen Termin.
Hast du schon damit auseinandergesetzt, was es für Möglichkeiten gibt?
Ja, also ich habe auch schon Sachen ausprobiert. Ich weiß auch, dass es damit einfach angenehmer ist, phasenweise. Fände aber den Gedanken unangenehm. Also ich möchte auf gar keinen Fall jeden Tag irgendwas nehmen. Also ich kenne Leute, die nehmen täglich ADHS-Medikation. Das würde ich nicht machen wollen, weil ich finde schon, dass ja, eigentlich ADHS schon auch irgendwo Vorteile haben kann, phasenweise. Ich finde halt zum Beispiel, am schlimmsten fällt es mir immer auf, wenn ich PMS habe. Bevor ich meine Tage habe, wirklich, ich komme nicht klar. Also so, da ist die Symptomatik wirklich am schlimmsten.
Ja. Ja gut, aber vielleicht gibt es ja so also ich kenne
mich da
halt so
aus. Und halt in Stresslernsituationen.
Ja, genau, wo halt mehrere Situationen gleichzeitig auf dich einwirken, Stress verursachen, wo du dann vielleicht einfach das nicht so managen kannst für dich. So.
Genau, wo ich dann halt so in diesen Modus komme, wo ich irgendwie in meiner Küche stehe und 1000 Sachen in meinem Kopf gleichzeitig habe und nicht in so einem Modus bin, wo ich um meinen Küchentisch rumlaufe, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll.
Oh Mann.
Alles so Sachen, so simple Sachen, die einen dann überfordern, so, keine Ahnung, aufräumen, Uni, Wäsche waschen, duschen.
Aber das ist so krass.
Wo fange ich an?
Ja, und da bin ich auch schon wieder so, ich habe auch gerade so viele Sachen gleichzeitig, Masterarbeit, Podcast, ich arbeite jetzt Vollzeit dann auf dem Weihnachtsmarkt, dies und jenes so, und ich habe jetzt so 2 Wochen hinter mir, wo ich weiß, ich habe das alles zu tun. Und liegt dann aber numb auf der Couch, kann mich nicht bewegen und bin so richtig so leer. Und das sind so Momente, wo ich so denke, ah, das wirkt für mich so wie ADHS, weil irgendwie, oder ich, also ich bin dann natürlich auch mal panisch, rutsche ich jetzt wieder in meine Depression rein und so, aber ich denke dann so, nee, eigentlich nicht, weil ich habe ja die Motivation letztendlich, ich muss nur wissen, wo ich anfange. Und da merke ich echt eine krasse Überforderung. Das erinnert mich gerade, weil du das auch sagst.
Was mir immer hilft, ist, wenn ich nach Hause komme, erstmal nicht Schuhe ausziehen, sondern irgendwas machen.
Nicht Schuhe ausziehen?
Nicht Schuhe ausziehen.
Ah, krass. Wieso?
Weiß nicht, es hilft irgendwie deinem Gehirn zu denken, dass du noch so im Aktionsmodus bist. Ah. Nicht hinsetzen. Nicht Schuhe ausziehen und bloß nicht hinsetzen.
Schnell was tun, schnell was tun. Was
mache ich? Irgendwas machen. Interessant. Ja. Oh, okay. Weil ich habe das Gefühl manchmal, sobald ich dann nach Hause komme, und eigentlich war ich davor irgendwie im so Machen-Flow, und dann komme ich nach Hause, ziehe die Schuhe aus, setze mich hin, und dann bin ich so am Handy.
Ja.
Bei Insta.
Safe, ja.
Und habe so 3 Stunden gescrollt. Und nichts sonst um mich herum gemacht.
Ja, ich bin auch so, ich brauche 5 Minuten, mich umzuziehen, in meinen Gammelklamotten zu sein. So, ja,
also das ist eine Sache, die mir richtig ändern, hilft.
Ja, ich merke auch, ich bin ja auch viel im Homeoffice oder so. Mhm. Also entweder gehe ich halt, versuche ich halt rauszugehen ins Café, aber auch nicht das schaffe ich immer so. Mhm. Mich trotzdem fertig zu machen. Also mich zu duschen morgens, irgendwie was Normales, was ich jetzt auch draußen anziehen würde. Ja. Und in die Küche setzen, nicht auf die Couch. Das hilft meistens auch schon. Das macht irgendwie was so, ja, voll, stimmt schon. Ja, aber trotzdem, ich bin ja jetzt hier mit dir. Ich habe es ja irgendwie auch geschafft. Und
ja, wir haben es beide ja geschafft. Ja.
Du hattest vorhin auch noch mal, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, mir gesagt, dass du jetzt eine Verhaltenstherapie anfängst.
Ich habe die schon angefangen. Ja. Boah, lass mich lügen. Auch irgendwann im Sommer. Es hat alles zeitgleich irgendwie ADHS-Diagnose. Verhaltenstherapie.
Die ADHS-Diagnose ist aus der, andersrum, die Verhaltenstherapie ist aus der ADHS-Diagnose entstanden, sondern
nee, es hat separat. Einfach alles durch Zufall zeitgleich geklappt, nachdem ich jahrelang versucht habe, irgendwie sowohl die Diagnostik als auch die Verhaltenstherapie zu bekommen, hat es jetzt einfach wirklich durch Zufall, glückliche Zufälle, einfach geklappt.
Wo hast du die Therapie gefunden? Wie hast du die gefunden?
Tatsächlich über so ein Institut, also die PsychologInnen ausbilden.
IPB auch?
Mhm, ja.
Ah, da habe ich ja meine auch gefunden.
Genau. Und davor hat es nämlich auch schon mal darüber nicht geklappt, aber dann bin ich einfach mit der Therapeutin irgendwie nicht auf so Termine, da war es terminlich einfach schwierig mit der. Und ja, es hat aber gut geklappt. Voll den guten Vibe mit meiner Therapeutin irgendwie. Die hat, also mir war es irgendwie wichtig, dass es eine Frau ist. Und das war der zweite, ich fand es gut auch, dass sie einen Migrationshintergrund hat.
Einen ähnlichen wie du, oder?
Keinen ähnlichen wie ich, aber ich glaube, das ist meistens gar nicht so wichtig. Mhm. Ich glaube, dass alle Migra-Leute so ein bisschen, ja, ähnliche oder deren Eltern ähnliche, ja, ähnliche Struktur, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Nicht genau gleich, aber ähnlich. Und vielleicht dann manchmal ein bisschen mehr Verständnis für bestimmte Familienstrukturen oder so vorhanden ist. Genau. Und das ist eine Verhaltenstherapie. Kriege immer super viele Hausaufgaben, die ich ja, mal wie mehr, sie, mal weniger.
Was sind das, was
geht viel um zum Beispiel so automatische Gedanken, war das letzte. Also zum Beispiel da, wo man jetzt irgendwie so dieses katastrophisierende Gedanken hat, so, okay, alle werden mich verlassen. Oder so schwarz-weiß denken, wenn ich nicht perfekt bin im Beruf, dann werde ich direkt gefeuert. Keine Ahnung, so eine Sachen. Finde ich aber ganz gut, ja, dass man sich das auch mal so aufschreibt, weil es sind ja vieles Dinge, die einem vielleicht auch schon bewusst sind, aber man schreibt es ja dann doch nicht auf. Und ich finde es irgendwie ganz gut, dass man es auch so gemeinsam mit der Therapeutin durchgeht und dann aber auch nochmal schaut, wo kommt es denn her und was sind zum Beispiel Gedanken, die wir stattdessen denken können, dürfen. Ja.
Also so eine Umstrukturierung oder auch umframen, sagt man
genau. Genau. Und dann, worum ging es letztens? Da ging es um primäre und sekundäre Emotionen. Also da weiß ich gar nicht mehr, welches Beispiel sie gebracht hat, aber dass zum Beispiel ein Kind, was sehr gewalttätig aufwächst mit einem gewalttätigen Vater halt als erstes, wenn es dann wütend geworden ist als Kind, halt nicht, also halt noch mehr Gewalt erfahren hat und deswegen eher in die Angst oder Zurückgezogenheit gegangen ist und dann als erwachsene Person zum Beispiel dann auch, wenn es Ungerechtigkeit vom Chef erfährt, halt auch nicht sagt, das stimmt aber nicht, sondern halt auch eher an diese Zurückgezogenheit geht. Und das wäre dann halt die sekundäre Emotion, weil die erste wäre ja eigentlich erstmal Wut. Aber dadurch, dass man die nicht empfinden darf, wäre es dann längst. Und das fand ich total spannend.
Ja.
Genau, um solche Sachen, sag ich mir jetzt Gedanken machen, was meine primären und sekundären Emotionen.
Hast du schon Ideen?
Ja, also ich glaube bei mir...
Können ja deine Hausaufgabe jetzt einfach gleich mal erledigen.
Ja, ja. Ja, also ich weiß ganz genau, dass es bei mir ein bisschen beides ist, sowohl Wut als auch Trauer eher, weil ich nicht so wirklich generell Emotionen empfinden durfte als Kind. Mhm. Und deswegen dann immer eher so ins, also vieles immer, das war auch Thema einer Krisenintervention, vieles eher so ins Lächerliche ziehe, auch für mich selbst, oder eher einfach so wegwische und sage so, naja, ist ja auch egal. So.
Ja.
Und genau. Aber ja, also ich finde es halt, es ist halt sehr praktisch und das finde ich, glaube ich, eine Sache, die ich die mir sehr hilft.
Mhm.
Dieses sehr strukturierte, auch klare Abgrenzen von anderen Sachen. Ja.
Und kannst du schon einen Vergleich sagen, Analyse oder Verhaltenstherapie, oder kannst du es für dich gar nicht vergleichen?
Ich kann es für mich ehrlich gesagt gar nicht so vergleichen, weil ich muss sagen, ich glaube, dadurch, dass ich die Analyse gemacht habe, habe ich einen unglaublichen Vorteil, auch damals in der Krisenintervention, in den Gesprächen, aber auch jetzt in der Verhaltenstherapie gehabt, weil halt eben diese ganze Kindheit, die ich durchgekaut habe für mich und reflektiert habe und geguckt habe, wo kommen denn Probleme her? Wieso habe ich das und das Problem? Wieso habe ich diese und diese primäre, sekundäre Emotion? Ich glaube, es hat mir unglaublich viel geholfen. Also es hat den Weg sozusagen vorbereitet auch für mich.
Ja.
Ja.
Auch voll gut.
Also ich würde gar nicht sagen, dass es unglaublich schlecht war. Ich habe nicht so gute Erfahrungen eben mit dem Therapeuten gemacht, aber es gibt halt überall bessere und schlechtere TherapeutInnen.
Nee, ich glaube, ich wollte auch gar nicht jetzt was besser oder schlechter.
Und ich glaube halt, dass es für mich als Mensch eben dieses, was ich meinte, dieses so praktische, etwas Praktisches an die Hand, kommt mir irgendwie sinnvoller vor.
So ein bisschen greifbarer vielleicht.
Genau, wo ich mich besser dran langhangeln kann. Und dieses irgendwie Analyse, da dachte ich manchmal echt so, ey, boah, ich hab keinen Bock mehr über meine Kindheit zu reden. Es langweilt mich selber. Ich denke mir so, weil da dachte ich mir auch immer so, wenn ich weiß, wo meine Probleme herkommen, ich weiß es ganz genau. Ich check nur nicht, wie ich die ändere. Das habe ich nie gelernt. Ich brauche jemanden, der mir das halt beibringt. Deswegen, ich glaube, es ist einfach super, also personenabhängig.
Ja. Voll.
Ob man
also
halt, was einem halt mehr bringt. Weil ich glaube auch zum Beispiel, wenn man eher ein Mensch ist, der sich vielleicht nicht so viele Gedanken gemacht hat oder vielleicht gar nicht so diese Verbindung herstellen kann auch zwischen, okay, ich fühle jetzt das, aber wieso eigentlich? Da ist es ja dann ganz gut, erstmal zu schauen, woher kommen dann meine Probleme?
Ja, also ich habe das, also klar, ich wusste auch so das Main-Problem, aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein oder während der Analyse bei mir war es auch echt krass, wo ich dann teilweise war, oh krass, habe ich gar nicht so gesehen vorher, dass man, und auch eigentlich viel verdrängt, so. Deswegen, also für mich war es super hilfreich, aber zum Beispiel jetzt mittlerweile könnte ich mir auch vorstellen, meine Verhaltenstherapie zu machen, weil ich einfach doch auch noch merke, so im Alltag manchmal einfach noch irgendwelche Tools brauche, das dann auch durchzuziehen. So, ja, aber voll, voll wichtig.
Voll, deswegen, ich glaube, es ist irgendwie beides wichtig. Also es kommt natürlich auf die Probleme an.
Ja.
So, und ich glaube, das, was du gesagt hast mit dem Verdrängen, habe ich halt damals auch ganz viel gemacht. Und ich glaube, deswegen war es wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht mit der Analyse.
Ja.
Bis zu einem gewissen Punkt.
Ja.
Ja.
Ja. Und wie geht's dir jetzt generell so mit deinen Themen?
Mega gut. Also, ja, eigentlich ziemlich gut, weil ich glaube, die Krisenintervention rückblickend als Entscheidung war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe für mich selber, weil daraus unglaublich viele gute Sachen entstanden sind. Also ich war davor nämlich, ich war in einer super toxischen Beziehung, ich war in einem Beruf, in dem ich super unglücklich war. Und ich habe halt immer so irgendwie existiert, aber ja, ich konnte auch gar nicht so richtig, glaube ich, auch meine Bedürfnisse mitteilen. Ich habe gar nicht so richtig für mich gelebt, habe ich das Gefühl rückblickend betrachtet.
So keine Connection mit dir selber.
Genau, ich habe es immer versucht, so allen irgendwie recht zu machen und irgendwie halt so auch mir selbst. Aber ich wusste gar nicht, was brauche ich denn, was will ich denn, was tut mir gut und was nicht. Und jetzt ist die Krisenintervention auch schon wieder eine Weile her. Aber seitdem, weiß nicht, also klar läuft in meinem Studium auch nicht alles super. Ich bin immer noch gestresst phasenweise. Ist ja auch normal.
Ja.
Aber ich bin eigentlich in jedem Bereich einfach super glücklich. Also ich bin eigentlich in jedem Bereich halt glücklich. Ja, ich trinke auch jetzt wieder keinen Alkohol. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt bei mir immer. Ich hatte es ja auch schon nicht gemacht. Also ja, also ich behandle mich auch, glaube ich, einfach viel besser. Ich bin einfach besser zu mir selber auch und nicht so streng.
Ja.
Und ja, Uni läuft super, Freundschaften laufen super. generell, ich habe, ja, also ich glaube, es hat schon so alle diese kleinen Stellschrauben, an denen man so schrauben kann.
Ja, so eine Basis ist da und man muss es dann nutzen.
Genau, und jetzt vor allem die Verhaltenstherapie hilft mir insofern, jetzt glaube ich gerade, weil ging ja auch, glaube ich, in einem anderen Podcast bei dir darum, dass halt natürlich die ganzen Probleme sich halt immer dann auch zeigen in Beziehungen. Mhm. Also bei mir sind es halt ganz klar partnerschaftliche Liebesbeziehungen, ja, wo dann halt natürlich wieder die Unsicherheiten, die man halt hat, rausbrechen. Und da ist es natürlich dann besonders wichtig, ja, auch wie man mit Sachen umgeht.
Auch da gut zu dir zu sein.
Aber auch zu der anderen Person.
Ja.
Und weil ich habe auch auf jeden Fall in der Vergangenheit, also es wurden Beziehungen von anderen gegen die Wand gefahren, aber ich habe auch eine Beziehung auf jeden Fall komplett gegen die Wand gefahren in der Vergangenheit.
Mhm.
Und sind ja eh immer beide beteiligt, aber du weißt bestimmt, was ich meine.
Ja.
Und da ist es dann halt, glaube ich, da ist dann einfach Verhaltenstherapie, glaube ich, unglaublich gut.
Mhm.
Ach so, begleitend zu schauen. Weil das finde ich halt immer so schön, so was sind denn aktuell die Probleme? Es geht halt immer um die Gegenwart.
Ja.
Und das fand ich irgendwie unglaublich beruhigend.
Ja,
dass man da direkt dann auch kommt, so, okay, aber weiß nicht, du oder sie, in dem Moment verhalten sich jetzt so und so, weil das so und so war. Wie kann es denn besser sein? Da ist hier.
Mhm. Ja, Hausaufgabe. Hier, bitteschön, die Hausaufgabe.
Genau.
Morgen geht's.
Ja.
Ja. Ja, voll
weil
gut.
Ich glaube, man kann halt auch, das ist nämlich auch eine wichtige Sache, weil ich glaube, viele Leute sind auch so, ja, jetzt hatte ich irgendwie in der Vergangenheit Probleme und irgendwie, man ist ja auch nie ganz geheilt. Keine Ahnung, jeder Mensch hat Unsicherheiten. Aber ja, ich will jetzt irgendwie auf gar keinen Fall eine neue Beziehung eingehen und bla bla bla. Ich will erstmal an mir selber arbeiten. Und ich glaube, so war ich auch eine Zeit lang. Aber ich glaube, dass genau das halt wichtig ist, weil sonst, man kann so geheilt sein, wie man will. Und dann werden genau diese Punkte, genau die Themen wieder getriggert.
Wenn man nicht in der
Situation
sobald
du wieder in der Liebesbeziehung
absolut
bist, bist direkt wieder bei Null und du denkst so, scheiße, fünf
ja,
Jahre
ich mein,
Therapie
glaub,
für die Katz.
Wenn man es so gut, wie man es verstanden hat, aber es dann auch anzuwenden, ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Und deswegen glaube ich auch, also ich glaube, es kann schon auch mal gut sein, eine Zeit lang alleine zu, also alleine in Anführungsstrichen. Man ist ja nicht alleine, aber nicht in der Partnerschaft, weil es besteht einfach eine Abhängigkeit und es passiert ja automatisch, dass man irgendwie andere Dinge anders macht, was auch immer. Aber ich glaube, es ist auch trotzdem irgendwie so eine eigene Bestrafung für sich selber, wenn man sagt, ich will jetzt nicht in einer Beziehung sein, weil die meisten Menschen und der Mensch an sich möchte in einer Community sein, möchte geliebt werden und in einer Beziehung sein. Und deswegen glaube ich, kann das total wichtig sein, parallel zu der Arbeit, die man leistet, auch in einer Beziehung zu sein oder was, irgendein anderes Konstrukt.
Voll, und ich finde, was auch so beruhigend ist, auch wenn man dann immer so schaut, ja, ach cool, jetzt gehe ich so und so mit der Situation um, vor einem Jahr hätte ich das noch ganz anders gemacht.
Ja.
Und dann sieht man
voll,
erstmal,
ja,
was für Schritte man gemacht hat, kann sich mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Und ja, nee, deswegen finde ich das eine gute Sache.
Mhm.
Ja.
Voll gut.
Also ich finde Krisenintervention war wirklich super, auch wenn es eine extrem große Überwindung war.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber genau.
Ja, ich glaube, wenn ich mal auf die Uhr gucke, es ist tatsächlich sehr, sehr lange jetzt schon, dass wir uns unterhalten, aber voll nice. Wie ich ja alle frage am Ende, möchtest du vielleicht irgendwie noch eine Message nach draußen, das klingt auch immer so, aber an unsere ZuhörerInnen, an die Followers senden, wenn dir jetzt nichts einfällt.
Ich muss kurz
so, okay,
überlegen. Ich glaube, einfach dieses Thema, dass man, ja, einfach sich, also dass Scham ein ganz normales Ding ist.
Oder dass man sich vielleicht auch gar nicht so schämen muss.
Aber,
ne,
dass man sich halt nicht schämen muss, und sondern dass halt eben all diese Angebote, die es halt gibt, auch wenn es manchmal hart ist. Also das Scham ist halt einfach ein normales Ding. Jeder Mensch schämt sich, aber für die meisten Dinge muss man sich halt gar nicht schämen. Und deswegen finde ich, es ist so eine schöne Sache, dass auch immer mehr über psychische Erkrankungen oder Neurodivergenz oder Pipapo geredet wird, dass man halt, ja, einfach weiß, ey, ich bin da nicht alleine. Mega vielen, den meisten Leuten geht es so. Ja.
Ja.
Es gibt für alles irgendwie eine Lösung.
Mhm. Das stimmt, wenn man den Support hat. Also ich glaube, wir sind halt in Deutschland, das habe ich jetzt auch schon öfter gesagt, immer wieder dran erinnern, wir sitzen in Deutschland gerade, in Berlin. Das ist halt einfach eine krasse Community hier. Und da gibt es einfach Support. Das gibt es natürlich woanders nicht. Aber wenn man den Support hat, nutzt ihn. Ja. unterstreiche ich jetzt nochmal deine Message. Und wie hast du dich heute gefühlt bei mir?
Gut.
Ja?
Fand's auch interessant. Ja, wir haben uns echt ein bisschen verquatscht.
Ja, aber
aber ich fand's sehr schön.
Ja.
Ja.
Und wie fühlt sich's auch generell so an, im Podcast sprechen ins Mikrofon jetzt? Weil du am Anfang das so als...
Ich finde, zwischenzeitlich habe ich es auch kurz vergessen.
Ja, ja, man,
dann erst, glaub, man hört es wahrscheinlich
daran erinnert worden, weil du redest nämlich immer so.
Ja. Verdammt.
Aber das ist.
Naja. Ich bin da immer in Bewegung.
Ja.
Und man müsste mich in so ein Clip.
Jetzt kippt doch das Mikrofon um, Leute. Jetzt nochmal schön zum Ende.
Dann bist du mich einfach in so einem kleinen Raum.
Ja, Sarah ist sehr, also körperlich. Also ich habe sie jetzt nicht gefilmt, aber ich kann es euch nachmachen im Video. Nee, aber jede Person, wie sie es will, ist ja, funktioniert ja da trotzdem.
Nee, ich fand es wirklich sehr schön. Es sind auch viele Sachen gewesen, über die ich mir lange einfach nicht so Gedanken gemacht habe, vor allem nicht so chronologisch. Mhm. Aber ja.
Ja. Ja, dann bedanke ich mich, dass du hier warst.
Danke
dazu dir beigetragen auch hast. Und auch wie alle, du kannst gerne irgendwann auch nochmal kommen und uns von deinem Weg erzählen, vielleicht nach der Verhaltenstherapie oder so, was sich verändert hat. Und ja, ich glaube, somit sind wir am Ende.
Merci, danke dir auch.
Danke,
war
danke.
Schön mit dir.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.
Falls du mehr zu diesem Thema erfahren oder selber hier sprechen möchtest, dann besuch mich gerne auf Instagram unter generationtherapy_podcast.